ARD Sounds.
ARD Crime Time. Der True Crime Podcast.
Als im Juni 2024 im sächsischen Döbeln die 9-jährige Valeria verschwindet, ist von Anfang an klar, hier muss etwas Schlimmes passiert sein. Denn von allein würde das Mädchen nie weglaufen. Fremden gegenüber habe sie zurückhaltend reagiert, so beschreibt Valerias Mutter ihre Tochter. Sofort beginnt die Polizei mit der Suche nach dem Kind und auch die Medien berichten, wie am 4. Juni die Sendung MDR um 4 mit Moderator Peter Imhoff.
Live in Döbeln ist unsere Reporterin Sabine Schön. Sabine, was ist denn bisher über diesen vermissten Fall bekannt?
Ja, Peter, was man weiß, ist, dass Valeria gegen 6.50 Uhr gestern das Haus verlassen hat, wie du schon gesagt hast, um zur Schule zu gehen. Und eigentlich nimmt sie dann immer um kurz nach 7 den Bus, Buslinie C. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen weiß man, dass sie in diesem Bus nie gewesen ist. Also von daher hat sich schon relativ schnell die Spur verloren.
Der Fall erregt bundesweit Aufsehen. Die Suche ist aufwendig, geht sogar über Deutschlands Grenzen hinaus. Doch nach etwas mehr als einer Woche wird klar, Valeria lebt nicht mehr. War es ein Unfall, ein Unglück? Hat sie jemand entführt und die Situation gerät außer Kontrolle? Oder war es eine gezielte Tat? Die Ermittler haben schnell eine Ahnung, in welche Richtung sich dieser Fall entwickeln könnte. Darüber sprechen wir heute im ARD Crimetime Podcast, kostenlos und werbefrei in ARD Sounds. Mein Name ist Anne Eichhorn, schön, dass Sie zuhören. Und ich bin natürlich nicht allein im Studio. Ich darf heute gleich zwei Gäste begrüßen. Staatsanwalt und Gruppenleiter der Staatsanwaltschaft Chemnitz, Carsten Schönfeld. Du, wir haben uns im Vorhinein aufs Du geeinigt. Du hast als Staatsanwalt die Ermittlungen geleitet und kannst uns dementsprechend heute aus erster Hand erzählen, wie das damals abgelaufen ist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst und herzlich willkommen, Carsten.
Ja, vielen Dank, Anne. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, was über den Fall heute erzählen zu können.
Und mein Kollege Rico Wolf ist auch im Studio. Du hast den Fall Valeria für den MDR von Anfang an als Reporter begleitet. Und auch dir herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, Anne.
Ja, und du, Rico und Carsten Schönfeld, ihr kennt euch schon, denn Rico, du hast den Staatsanwalt für ein Interview über genau diesen Fall getroffen. Und daraus wird demnächst noch ein Film entstehen. Zusätzlich zur Perspektive von Carsten wirst du den Fall auch aus kriminalpsychologischer Sicht mit Expertin Lydia Bennecke beleuchten. Und wenn es soweit ist, dann stellen wir den Link zum Film auch hier in den Shownotes unserer heutigen Folge ein. Und wir gehen jetzt gedanklich zurück in den Juni 2024. Rico, Anfang Juni verschwindet Valeria aus Döbeln. Was sind denn so die Umstände und wie kann man sich als nicht ortskundige Döbeln so vorstellen?
Döbeln ist eine sehr schöne kleine Stadt, 24.000 Einwohner, liegt zwischen Leipzig und Dresden. Chemnitz ist auch nicht weit weg, so genau in der Mitte. Die Umgebung ist leicht hügelig, da gibt's Wälder. Und wenn man da in die Stadt kommt, ist eine wunderbare Atmosphäre, eine regelrechte Idylle. Und wir kommen ja dann gleich dazu, das Opfer, um das es heute hier geht, die kam eben aus der Ukraine 2022, geflohen vor dem Krieg. Und da ist natürlich ein ganz krasser Gegensatz sicherlich. Jeder kennt die Bilder aus den Nachrichten von der Ukraine, wie es da ist. Und Döbeln ist vermeintlich in diesem Fall, muss man ja sagen, eine absolute Idylle.
Ja, jetzt wird Valeria also vermisst. Kannst du uns dazu noch genauer beschreiben, was passiert da? Wie kommt das zustande, diese Vermisstenmeldung?
Es ist Montagmorgen, der 3. Juni. Also wir haben keine Ferien, sondern Schulzeit. Valeria ist 9 Jahre alt und in der 3. Klasse. Sie muss also eigentlich zur Schule. Und wie immer geht sie von zu Hause gegen 6.50 Uhr etwa los, geht dann zum Bus normalerweise und fährt dann mit dem Bus in die Schule. Die Mutter ist an dem Tag zu Hause geblieben. Die Mutter macht, glaube ich, einen Deutschkurs. Ich glaube, gearbeitet hat sie gar nicht. Aber an dem Tag musste sie auch zu Hause bleiben, weil die kleine Schwester von Valeria, die war krank. Um die hat sie sich gekümmert. Und die Mutter denkt dann, naja, Valeria ist losgegangen pünktlich. Sie ist in die Schule gegangen, gefahren. Aber am Nachmittag kommt sie nicht zurück. Und da fragt sie zunächst mal so im Freundes- und Bekanntenkreis, wisst ihr, wo Valeria ist? Es gab wohl auf dem Schulweg einen Spielplatz, da ist sie manchmal dann dahin und dann hat sie noch mit irgendeiner Freundin gespielt. Das sind ja so die ersten Gedanken, die man sich vielleicht macht, wenn das Kind nicht nach Hause kommt. Man schaut, wo ist das Kind, ne? Das ist irgendwie bei einer Freundin oder so. Das wäre ja der Normalfall. Aber als sie überhaupt nicht finden kann und niemand etwas weiß, meldet sie sich bei der Polizei.
Mhm. Und die handelt dann auch gleich? Das ist ein bisschen anders als bei einem Erwachsenen. Was sind denn dann die ersten Schritte, Carsten?
Gut, also bei so einem vermissten Fall oder so einer vermissten Meldung, na, muss man erstmal gucken, wer wird überhaupt vermisst. Na, aktuell habe ich auch wieder einen Fall, wo eine erwachsene Person vermisst wird. Da geht man ein bisschen anders ran als bei einer so jungen Person. Da muss man schon davon ausgehen, dass dieser jungen Person was passiert ist, ne? Sei es ein Unglücksfall oder ein Verbrechen, von allein von zu Hause wegzulaufen, ohne Mittel, irgendwie sich bei Freunden oder Verwandten zu melden, das ist sehr unwahrscheinlich. Deshalb würde die Polizei, wie auch in diesem Fall geschehen, sehr frühzeitig große Mittel auffahren, um diese Person zu suchen.
Und wie ist das eigentlich? Bist du dann auch gleich als Staatsanwalt von Beginn an involviert oder ist dann erstmal die Polizei aktiv?
Also vor allen Dingen ist es Polizeiarbeit, ne? Personen zu suchen, im näheren Umfeld nachzufragen, bei der Schule auch nachzufragen, das ist alles Polizeiarbeit. Aber je stärker die Wahrscheinlichkeit eines Verbrechens ist, desto eher ist dann auch die Staatsanwaltschaft involviert. Vor allen Dingen, um eigentliche Maßnahmen zu beantragen, vor allen Dingen Funkzellendaten möglicherweise abzufassen, die eben diesen Bereich da erfassen, bevor es zu spät ist, bevor die Daten einfach nicht mehr da sind.
Da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen. Vielleicht eine persönliche Frage, wenn das okay ist. Was ist so dein Gedanke, wenn du so eine Meldung bekommst, Kind wird vermisst?
Mein Gedanke und meine Hoffnung ist erstmal, dass das Kind sicher bei irgendjemandem ist und sich möglicherweise vergessen hat zu melden oder spielt und die Zeit vergessen hat und sich das Ganze alsbald klärt. Also ich hoffe immer sehr, dass so ein Fall mit einem vermissten Kind nicht so ausgeht wie der Valeria-Fall.
Was ja auch so ist, muss man ja sagen. Ne? Also in den allermeisten Fällen, 95% und so, werden die wiedergefunden, kommen wieder.
Mhm. Was sind denn dann die ersten Schritte, die unternommen werden? Also du hast gerade Befragungen erwähnt. Was kommt dann dabei raus bei diesem konkreten Fall bei der Familie? Was gibt es da für einen Hintergrund?
Wir haben einen Freundeskreis, einen Verwandtenkreis. Wir haben die Kenntnis, dass es sich um einen Schultag gehandelt hat und dass sie an dem Tag wohl noch eine Sporteinheit oder einen Verein da gehabt hätte. Das ist erstmal das, was wir so über die Familie im Engeren herausfinden konnten. An sich gab es dann noch ein paar, männliche Freunde im Umfeld der Mutter, die auch näheren Kontakt zur Familie hatten. Dann beginnen eben die Ermittlungen damit, dass man sozusagen die einzelnen Personen sich genauer anguckt. Na, wer war wann wo? Wer hätte vielleicht ein Interesse daran, Valeria nicht nach Hause zu bringen, sondern für sich zu behalten oder was auch immer.
Jetzt hat Rico schon gesagt, sie verlässt frühmorgens das Haus. Gegen 6.50 Uhr war das. Aber bis zum Nachmittag, bis dann tatsächlich die Suche nach Valeria beginnt oder die Mutter merkt, oh, sie kommt nicht wieder, da gibt es eine große Lücke. Was wäre denn jetzt so eigentlich der übliche Ablauf gewesen für diesen Tag?
Valeria hatte eigentlich Judo-Training gehabt am Nachmittag. Also man kann vielleicht noch ergänzen, sie war ganz gut in der Schule, war gut integriert, hat in den 2 Jahren, wo sie jetzt in Deutschland schon war, ganz gut Deutsch gelernt, sollte eigentlich aufs Gymnasium dann gehen, so das war jedenfalls angedacht. Sie war ja Ende 3. Klasse, da spielt das dann so langsam eine Rolle. Und eigentlich hätte sie Judo-Training am Nachmittag gehabt. Und es gab wohl, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, gab es ein Telefonat zwischen der Mutter von Valeria und noch einer Freundin, wo auch die Tochter da hingehen sollte. Und da kam schon raus, dass sich Valeria nicht, dass sie nicht da war, dass sie sich auch nicht gemeldet hat. Also es musste für die Mutter alles so wirken, dass nichts so war wie sonst jeden Montag. Es war irgendwie alles so ein bisschen anders. Und sie stellte dann fest, das Kind war weg. Und weder beim Judo-Training noch in der Schule. Sie meldet sich natürlich auch bei der Schule, ja, wo sie ja ursprünglich mal dachte, dass Valeria dort angekommen sei. Aber da stellte sich raus, sie war gar nicht in der Schule an diesem Tag. Sie war da nie angekommen.
Und das hätte man doch aber eigentlich mitbekommen müssen. Also das hätte doch eigentlich gemeldet werden müssen, sofern sie nicht irgendwie krank gemeldet wird oder so.
Das kennt jeder, der Kinder hat. Wenn die morgens nicht in die Schule gehen können, dann ruft man bei der Schule an und sagt, hier, es kann heute nicht und bitte entschuldigen Sie das. Und dann muss man eine schriftliche Entschuldigung dann nachreichen. Hier war das so, das ist nicht aufgefallen, dass sie nicht da war. Ihre eigentliche Lehrerin war nicht da an diesem Tag. Und es war eine Vertretungslehrerin. Und die hatte schlichtweg die Übersicht über die Klasse, glaube ich, nicht. Sie kannte die Schüler ja nicht so gut. Und Valeria war wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, auch nicht so ein Kind, was jetzt so wahnsinnig auffällig ist. So, dass wenn sie nicht da ist, fiel das eben an diesem Tag nicht auf. Ja.
Das heißt, sie ist noch nicht mal in der Schule aufgetaucht. Sie war ja auf dem Weg zur Schule. Gibt es da Erkenntnisse, Zeugenaussagen, ob da vielleicht schon irgendwas passiert sein könnte, Carsten?
Also Zeugenaussagen, die jetzt irgendwie den Weg von Valeria zur Schule beschreiben, gab es nicht, oder irgendwelche Hinweise, die uns diese Phase, diesen Weg zur Schule irgendwie erhellt haben, das hat man nicht.
Also sie wäre mit dem Bus gefahren. Wie ist das? Also wahrscheinlich wurde ja auch der Busfahrer befragt. Ich weiß nicht, ob es da Kameraaufnahmen gibt oder gab. Das wurde sich vermutlich auch alles angeguckt.
Genau, ne? Also Busfahrer und Kameraaufnahmen wurden natürlich auch gecheckt, aber nirgendwo gab es einen Hinweis darauf, dass sie dort war.
Okay, das klingt also, als wäre es wirklich nur ein ganz kurzes Zeitfenster gewesen von der Wohnung zur Bushaltestelle, und da ist offenbar schon irgendwas passiert. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Befragung. Du hast gerade gesagt, auch das nähere Umfeld wird natürlich befragt. Gucken wir mal auf Valerias Mutter. Was erzählt sie denn so von den letzten Stunden, bevor Valeria verschwunden ist?
Sie erzählt von dem Wochenende vor allen Dingen. Es war ja dann ein Montag, wo Valeria zur Schule gehen sollte. Sie hat berichtet, dass das Kindertag war, dass man gemeinsam einen Ausflug gemacht hat, dass es insgesamt eine schöne Zeit war. Ja, dass man sich dann im Prinzip fertig gemacht hat oder vorbereitet hat für den nächsten Tag, für den Schultag. Ja, es war im Prinzip ein ganz normaler Übergang vom Wochenende hin dann in die neue Schulwoche.
Und hat sie denn einen Verdacht, was mit ihrer Tochter passiert sein könnte? Ob es vielleicht jemanden gegeben hätte, der ihr Böses gewollt hätte? Oder gab es irgendwie Streit? Hat sie davon was erzählt?
Sie wurde natürlich intensiv befragt und sie hat mehrere Personen verdächtigt oder die Möglichkeit geäußert, dass diese etwas mit dem Verschwinden von Valeria zu tun haben. Da gab es einerseits einen früheren Freund, der ihr in gewisser Weise auch nachgestellt hat nach Beendigung einer Beziehung, der sie sozusagen genervt hat. Den hatte sie zunächst ins Spiel gebracht, das wurde auch kontrolliert durch die Polizei. Die zweite Person war ebenfalls ein ehemaliger Lebenspartner, mit dem sie kurzzeitig etwa 2 Monate eine Beziehung geführt hat. Der ist in den Fokus gerückt, weil Valerias Mutter gesagt hat, dieser Lebensgefährte hatte sie während der Beziehung mal bedroht, hatte eine recht unkonkrete Äußerung getätigt, hatte sinngemäß gesagt, also wenn du mich verlässt, dann wirst du dein ganzes Leben lang weinen. Für sich genommen erstmal unkonkret, ohne großartige Bedeutung, aber im Zusammenhang mit dem Verschwinden des Kindes hat das schon nochmal ein ganz anderes Gewicht. Es kam auch familiäre Konflikte zur Sprache mit ihrem Mann, der in der Ukraine geblieben ist, um dort im Krieg zu kämpfen. Auch da bestand theoretisch die Möglichkeit, dass Valeria über dritte Personen in die Ukraine zurückgebracht worden sein könnte zu dem Vater. Ja, auch das war letztlich eine Spur, der wir nachgehen mussten.
Man muss sich das auch mal vorstellen vielleicht. Ja. Also das Kind ist weg. Ja. Da ist jede Minute steigert sich bei der Mutter natürlich der ganze Wahnsinn. Wo ist das Kind denn? Die ist völlig verzweifelt. Ne? Und dann wird man befragt, ganz kühl, rational, was kann sein von Ermittlern. Ja. Wo könnte sie sein? Mit wem hatte sie zu tun? Und dann muss sie einen klaren Gedanken fassen, obwohl sie das wahrscheinlich in dieser Situation gar nicht so richtig konnte. Und dann rattert es in ihrem Gehirn und sie überlegt, mit wem war ich dann in den letzten Jahren? Und so kommt sie dann eben auf diese Kontakte, die sie hatte. Sie wusste ja noch überhaupt nicht, was passiert war. Das war ja noch ganz am Anfang.
Und wie geht ihr dann vor mit diesen 3 möglichen Richtungen?
Es wird natürlich erstmal geprüft, ob die Person zu dem Zeitpunkt, als Valeria verschwunden sein könnte, an diesem Montag, relativ großer Korridor von 6.50 Uhr bis nachmittags, ob die überhaupt in der Nähe waren oder in der Lage gewesen wären, sie sozusagen einzusacken und irgendwo mit hinzunehmen. Die erste Person konnte man relativ schnell ausschließen, weil sie sich in der Türkei aufgehalten hatte.
Das ist die Person, wo die Mutter gesagt hat ihr ein bisschen nachgestellt.
Richtig, genau. Ja. Mhm. Also war überhaupt nicht in der Nähe oder irgendwie in der Lage, da Valeria ja dann mitzunehmen. Deshalb konnten wir das relativ schnell ausschließen. Was den Vater anbelangt, hatten wir auch da Kontakt in die Richtung, aber hielten das eher für unwahrscheinlich, dass er Valeria dort in die Ukraine bekommt. Vor allen Dingen hätte er das wohl nicht direkt selber machen können, sondern hätte mittels Männer gebraucht. Und dazu fehlt es an Hinweisen. Das wären für Valeria wieder fremde Personen gewesen. Da hielten wir es eher für unwahrscheinlich, dass sie da mitgegangen wäre. Deshalb hat sie es schon erstmal fokussiert auf den zweiten von ihr genannten ehemaligen Lebenspartner.
Für den zeitlichen Hintergrund, 3. Juni verschwindet, Valeria wird vermisst gemeldet. Wie schnell ergibt sich dann diese Richtung, der ihr nachgegangen seid?
Der Name dieses zweiten Lebensgefährten tauchte meines Erachtens nach während der ersten oder spätestens in der zweiten Vernehmung von Valerias Mutter auf. Also ein Tag nach Verschwinden von Valeria stand diese Spur im Raum, der wir dann Tag für Tag nachgegangen sind.
Und vielleicht noch ein paar Worte mehr. Was genau hat er gearbeitet? Wo kommt er so her? Was ist so irgendwie sein Umfeldhintergrund, den er so mitbringt?
Ja, er selbst kommt aus Moldawien, war nicht vorbestraft, weder in Moldawien noch in Tschechien oder in Deutschland. Er war im Baugewerbe tätig. Er hat dort Hilfsarbeiten für eine Baufirma verrichtet, ist zu den Baustellen gefahren, ja, hat dort eben mit bei den Bauprojekten geholfen und lebte in einer WG in Prag, hatte dort sein Zimmer, hatte ein Auto zur Verfügung von seinem Arbeitgeber und ja, ist da ganz normal seiner Arbeit nachgegangen.
Rico, du hast auch mit den Ermittlern gesprochen in deinen Recherchen für deinen Film, die ja natürlich auch mit der Mutter gesprochen haben. Was kannst du da rekapitulieren? Was haben sie dir erzählt? Wie ist denn diese Beziehung überhaupt verlaufen und wie kam es dann schlussendlich zur Trennung?
Also sie haben sich kennengelernt über Telegram. Wie genau, weiß ich nicht. Und das ging dann auch relativ schnell, dass er dann nach 14 Tagen, also nach diesem Online-Verkehr sozusagen, nach 14 Tagen war er dann schon bei ihr, auch in der Wohnung und hat da auch übernachtet. Und er blieb dann auch immer über mehrere Tage und so, wenn er jetzt nicht auf irgendeiner Baustelle irgendwo anders unterwegs war, hat er dort richtig gelebt. Also ist ziemlich schnell, nicht unbedingt bei ihr eingezogen, aber war permanent da. Hat diese Beziehung als etwas ganz Festes sofort begriffen. Erzählt vielleicht auch ein bisschen was über ihn. Das ist so ein bisschen merkwürdig alles. Ein bisschen übergriffig vielleicht, ein bisschen viel, so plötzlich und so. Sie hat es aber, glaube ich, nicht so wahrgenommen. Sie mochte ihn eigentlich. Es war eigentlich eine ganz schöne Beziehung. Sie fand das eigentlich ganz gut. Ja, also nicht vorbestraft, 37 Jahre alt, aus Moldawien, Hilfsarbeiter und wohl auch so ein bisschen so ein gerne groß. Er war nicht so Teil dieser Gruppe, wenn ich es richtig weiß, sondern er hatte sehr hochfliegende Pläne und Träume und hat sich so ein bisschen immer so als was Besseres vielleicht auch gefühlt. Ja, also auf jeden Fall mehr als ein Hilfsarbeiter. Und dann haben die zusammengelebt, immer mal wieder. Und dann haben die einen Ausflug gemacht. Er hat sich auch sofort sehr rührend um die Kinder gekümmert. Er hat mit denen Hausaufgaben gemacht und sein Verhältnis zu den Kindern war wohl sehr gut. Das wurde auch von der Mutter dann glaubwürdig erzählt. Und das erzählt auch wieder was über ihn, weil vielleicht so die Kinder, denen kann er immer alles erzählen. Und wenn er denen was sagt, dann machen die auch was, was er sagt. Das ist, glaube ich, ein Wesenszug von ihm, dass das alles unter seiner Kontrolle stattfinden muss und dass er da so viel Eigenmächtigkeiten und so, was er von der Mutter, was er da befürchtet hat, damit konnte er überhaupt nicht umgehen. Und dann haben die einen Ausflug gemacht, 20., 21. Mai, so in dieser Zeit. Und da waren sie ganz in der Nähe von Döbeln in so einem Wald, auf einer Wiese, Picknick. Da sind sie hingelaufen. Döbeln ist ja nicht so groß. Wenn man da so 4-5 Kilometer aus der Stadt läuft, ist man in so einem schönen Wald zwischen Döbeln-Hermsdorf, Malitsch, wer die Gegend kennt. Er hat sich vorwiegend mit den Kindern beschäftigt. Sie hat sich mit ihrer Freundin, die auch noch dabei war, beschäftigt. Die haben zusammen Deutsch gelernt für ihren Deutschkurs. Und nebenbei hat sie immer auf dem Handy irgendwie rumgedaddelt. Und er denkt natürlich sofort, da ist ein anderer Mann im Spiel und so. Tatsächlich war es wohl so, dass sie ein Abschlussfest von ihrem Deutschkurs da organisiert hat. So irgendwie spielte das eine Rolle. Und da hat sie halt mit vielen hin und her geschrieben, war permanent am Handy. hat ihm sehr missfallen. Fand er nicht gut.
Und hat er ihr auch nicht geglaubt, offensichtlich.
Hat er ihr natürlich nicht geglaubt und hat sie danach zur Rede gestellt und wollte das Handy haben und wollte nachschauen, was sie da macht. Nun kannte sie den 2 Monate. Also da hat sie sich auch gefragt, wer ist er denn, dass er hier in mein Handy schaut, was ich hier mache und so. Also irgendwie komisch. Und hat das nicht, wollte das nicht. Ne? Du kriegst nicht mein Handy, ich lass dich da nicht nachschauen. Eine ganz normale, natürliche Reaktion. Und dann ist er schon an diesem Abend einigermaßen ausgetickt und wurde gewalttätig. Ja? Er hat es ein bisschen anders dargestellt. Sie hat gesagt, er hätte ihr so an den Hals gegriffen und hätte sie aufs Bett gestoßen. Und weil sie Vorerfahrungen hatte mit Gewalt in der Beziehung, hat sie die Beziehung an dieser Stelle sofort beendet. Mhm. Das wollte sie überhaupt nie wieder in ihrem Leben erleben. Und hat natürlich auch, hat sich ja sicherlich auch ein bisschen gesteigert in den Wochen zuvor, diese Kontrollsucht von ihm, dass er das wollte und das wollte. Und sie hatte ein Gefühl, das nimmt hier kein gutes Ende und hat die Beziehung beendet. Sehr klar.
Und wie war seine Reaktion darauf? Was weißt du dazu?
Naja, er hat sich zunächst mal gefügt. Er ist ja so einigermaßen mittellos auch gewesen. Sie hat gesagt, pack deine Sachen, du haust hier ab. Dann hat er dann noch eine Nacht geschlafen. Am nächsten Tag hat sie ihm hier in Leipzig, wo wir gerade die Sendung aufzeichnen, hat sie ihm ein Busticket für einen Flixbus nach Prag gekauft, hat ihn in den Bus gesetzt. Auf Nimmerwiedersehen, hoffte sie.
Wie war das dann in den Folgetagen? Du sagst, er ist nach Prag gefahren, offensichtlich zur Arbeit. Wir wissen ja, er hat in Tschechien irgendwie gearbeitet. Wie war das in den nächsten Tagen nach der Trennung?
Also dann hat er gearbeitet dort in Tschechien. Ich glaube, er hat nicht direkt in Prag gewohnt. Ne? Das war irgendwo anders. Er war ja immer auf Wechselbaustellen. Mhm. Der war so unterwegs. Und hat er gearbeitet und dann hat er natürlich, weil er das Ende dieser Beziehung nicht akzeptieren konnte, haben wir hier in dem Podcast erschreckenderweise häufig, so eine Situation, dass die Männer dann nicht sich irgendwie einer Zukunft zuwenden und sagen, okay, ich orientiere mich neu und das war's wohl nicht und ich schau mal, was sonst so geht, sondern daran festhalten. Auch sie war schon 2, 3 Schritte weiter, glaube ich auch. Sie hatte ziemlich schnell auch wieder jemanden kennengelernt, irgendwie in der Bahn und schrieb sich dann mit dem und so. Aber er hing immer noch an dieser Beziehung und hat dann ihr geschrieben, so eine typischen Stalking-SMS. Und das war alles sehr rückwärtsgewandt. Und er hatte auch die Handynummer von der Valeria, von ihrem Kind. Und hat sich auch mit der geschrieben und hat versucht, diese Beziehung aufrechtzuerhalten.
Okay. Und das wusste die Mutter auch, oder?
Das wusste sie. Sie selber wollte nicht mehr so viel Kontakt. Und an irgendeinem Punkt hat sie auch gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt blockiere ich dich. Aber bis dahin hat sie es zumindest über sich ergehen lassen. Ich glaube, es kamen jetzt auch nicht hunderte WhatsApp oder SMS oder Telegram-Nachrichten. Ich glaube, Telegram war es in diesem Fall wahrscheinlich. Sondern es war irgendwie noch ein erträgliches Maß. Wohl.
Aber trotzdem hat sie dann irgendwann an irgendeinem Punkt gesagt, weißt du, wann im zeitlichen Verlauf das noch war? Jetzt ist Schluss.
Wenn ich mich richtig erinnere, Ende Mai war das dann. Das war unmittelbar dann vor dem 3. Juni, beziehungsweise vor dem Abend des 2. Juni. Kurz davor war es. Er sah sozusagen in dieser Phase seine Fälle davon schwimmen.
Und jetzt wissen wir ja, er ist im Ausland, in Prag oder im Umfeld in Tschechien auf jeden Fall. Das heißt, direkt befragt werden kann dieser Mann ja gar nicht. Aber jetzt ist er aber von großem Interesse für euch. Das heißt, welche Möglichkeiten habt ihr denn oder haben die Ermittler, Carsten, dem Mann genauer nachzugehen und ihn ein bisschen mehr zu überprüfen?
Also die erste Möglichkeit, die du angesprochen hast, Anne, die direkte Kontaktaufnahme, wurde von vornherein erstmal als sehr ungünstig eingeschätzt, einfach vor dem Hintergrund, weil man, wenn er etwas mit dem Verschwinden von Valeria zu tun hat, eher davon ausgegangen ist, dass sie noch lebt und in seiner Gegenwart ist. Dass er sozusagen Valeria als so eine Art Faustpfand benutzen will, um den Kontakt zur Mutter wieder herzustellen. In so einer Situation weiß er natürlich, dass das Unrecht ist, wenn er da das Kind der Mutter entzieht und an seiner Wohnung da leben lässt. Und jede Kontaktaufnahme seitens der Polizei ist mit Druck verbunden und würde vielleicht unter Umständen dazu führen, dass er unüberlegt handelt und dem Kind dann tatsächlich Schaden zufügt. Deshalb war diese Variante erstmal ungünstig. Und man hat dann probiert, letztlich alles über ihn herauszufinden, was geht, ohne direkt an ihn heranzutreten. Sprich, heraus herauszufinden, wo genau arbeitet er, wie sieht sein konkreter Arbeitsalltag aus, wer ist der Arbeitgeber, welche Mittel stehen ihm zur Verfügung, also einerseits finanziell, andererseits was die Mobilität angeht, hat er überhaupt ein Auto, wo kommt er her? Ja, so, ne, das sind erstmal so die Informationsquellen, die man eben versucht anzuzapfen, um herauszufinden, wo ist er, wer ist es genau und wie mobil ist er.
Und was kommt dabei raus bei diesen Überprüfungen?
Ja, es kam raus, wie bereits erwähnt, dass er dort im Baugewerbe einer Arbeit nachgeht als Hilfsarbeiter, dass er ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen hat von seinem Arbeitgeber, dass er also mobil ist, dass er auch die Möglichkeit überhaupt hat, bis nach Döbeln wieder zurückzufahren und anhand seines Schichtplans sozusagen auch, dass er auch das Zeitfenster hatte, um sozusagen an diesem Wochenende oder an dem Montag in Döbeln zu sein. Er musste erst an dem Montagabend wieder auf einer Baustelle sein und hatte sozusagen die Tage zuvor ja frei, wenn man das so sagen will. Also hatte auch den Freiraum, um hier tätig zu werden.
Machen die Ermittler das von Deutschland dann aus oder arbeitet man zusammen mit den tschechischen Kollegen? Wie läuft denn das dann ab?
Also das Verfahren ist hier angebunden, wo die Anzeige erstattet wird, ne, wo sozusagen auch der letzte Wohnort der geschädigten Person ist. Wenn sich das aber abzeichnet, wie in diesem Fall, dass sich der Beschuldigte in Tschechien oder irgendwo im Ausland aufhält, dann wird natürlich sofort probiert, über die polizeilichen Kontaktstellen eben ja Informationen zu teilen mit dem entsprechenden Land hier Tschechien. Also dass man den tschechischen Behörden sagt, wir suchen eine Person, die interessiert uns, gehört zum Kreis der Verdächtigen und in einem Verfahren, wo man noch nicht ganz genau weiß, ist es jetzt ein Totschlag, ein Mord oder eine Kindesentführung, aber zumindest ist da jemand bei euch, der sozusagen im Zentrum der Ermittlungen steht. Auf der anderen Seite hofft man sich natürlich auch, über diesen Austausch zu erfahren, was hat die Person in den letzten Tagen gemacht? Ist er irgendwie mit dem Fahrzeug umhergefahren? Gibt es da Aufnahmen, die das Ganze erhellen können, was eben an dem Tag oder an dem Wochenende zuvor passiert ist? Also dieser Informationsaustausch zwischen ganz besonders Polizeibehörden über das Ausland hinweg, der ist gut, der ist schnell, der ist effektiv und wirklich eine unschätzbare Quelle für generelle Ermittlungen, aber auch in diesem Fall.
Das kann ich bestätigen, weil ich habe ja mit einem Ermittler gesprochen und der sagte mir eben, dass man das eben auch ruhig mal erzählen kann. Diese gute Zusammenarbeit, diese tolle Zusammenarbeit, die war hier wichtig und das funktionierte reibungslos und schnell vor allen Dingen, unglaublich schnell haben die gearbeitet, sehr professionell und das ist ganz wichtig. Es hat sich, würde ich sagen, nach meiner Erfahrung, ich mache das ja schon ein paar Jahre, in den letzten 10 Jahren deutlich nach vorne entwickelt. Das ist viel, viel besser geworden. Früher waren die Länder viel stärker voneinander getrennt und solche Behörden gerade haben noch nicht, auf jeden Fall nicht so wie heute zusammengearbeitet. Da hat sich viel getan.
Carsten, du hast auch Aufnahmen erwähnt, die vom Auto gemacht wurden. Lass uns darauf nochmal genauer schauen. Welche Möglichkeiten gibt es da, das nachzuvollziehen, wie sich der Mann bewegt hat?
Die Tschechische Republik verfügt über recht gute Aufnahmen oder eine Aufnahmepraxis, was Fahrzeuge anbelangt. Der Grenzübertritt ist gut einsehbar durch Kameraaufnahmen, aber es gibt auch sehr viele Kamerasysteme in großen Städten, ja, die also eine Nachverfolgung eines PKWs auch anhand des Kennzeichens oder anderen Auffälligkeiten eben sehr gut möglich machen. Ja, und dann hat man eben Aufnahmen, wo man das Fahrzeug, was eben der Täter zur Verfügung gestellt bekommen hat, von seinem Arbeitgeber ganz gut sieht. Es ist auch, ja, was für die Ermittlung ganz, ganz wichtig war, ein recht markantes Fahrzeug. Es ist ein Mazda, ein roter Mazda und an einer Stelle, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, an welcher Ecke das war ein bisschen nachlackiert. Das hob sich auch ab von dem Rest des Lacks vom Fahrzeug, sodass es schon wirklich so ein Unikat war, was auch schnell im Straßenverkehr aufgefallen ist.
Wir schauen uns hier nebenbei ein paar Fotos an. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht und ihr wusstet ja über die Firma, was ist denn das für ein Auto, was er zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und das war ja für euch wichtig, das zu wissen, oder?
Ja, das war Gold wert, ne? Das war unser einziger Anhaltspunkt für seine Mobilität, eben dieses Fahrzeug. Deshalb war es sehr wichtig, dass wir möglichst viele Aufnahmen haben, die das Fahrzeug eben in Bewegung zeigen zwischen Tschechien und Döbeln. Und das war insbesondere auf tschechischer Seite der Fall.
Es gibt auch die Funkzellendatenauswertung, die wird in diesem Fall auch angewendet. Wie muss ich mir das vorstellen? Was kommt dabei raus?
Genau, also diese Funkzelle erfasst in den Zeitraum, den man abfragt, alle SIM-Karten, die sich einloggen in dieses Mobilfunknetz, die also, wo es einen Kontakt gibt, und wann sich wieder ausloggen. Sodass sozusagen jedes Mobiltelefon, das von potenziell verdächtigen Personen oder auch von Unbeteiligten eben erstmal erfasst wird. Man hat also eine unglaubliche Datenmenge und muss dann gucken, wo sind die SIM-Karten, wo sind die Mobiltelefone, auf die es hier ankommt. Und diese Ermittlungen haben ergeben, dass die Mobiltelefone von dem Lebensgefährten, über den wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben, eben in diesem fraglichen Zeitraum in derselben Funkzelle eingeloggt waren, die eben auch die Wohnung von Valeria erfasst. Das war beginnend an dem Abend vor dem Verschwinden der Fall bis kurz nach 6.50 Uhr. Ne, da haben sich dann die Mobiltelefone ausgeloggt.
Das heißt, ihr habt jede Menge Puzzleteile. Also ihr habt das Auto, ihr habt die Funkzellen, Datenauswertung und das alles könnt ihr dann zusammenfügen zu einem Gesamtbild.
Richtig. Ne? Aufgrund dieser Information konnten wir also sagen, dass das Fahrzeug, was üblicherweise vom Lebensgefährten genutzt wurde, eben auf dem Weg nach Döbeln war, von Tschechien nach Döbeln, dass das zeitlich auch gepasst hat. Und wir wussten, dass die Mobiltelefone, die üblicherweise der Lebensgefährte genutzt hat, ebenfalls in der unmittelbaren Wohnumgebung eingeloggt waren.
Es heißt ja immer, wir ermitteln in alle Richtungen. Jetzt klingt das aber alles schon sehr, sehr, sehr konkret. Welche Rolle haben denn aber vielleicht auch andere Richtungen da noch gespielt? Oder ist das alles so eindeutig, dass man sagt, alles andere spielt keine Rolle mehr?
Naja, ich hatte ja gesagt, dass zunächst dieser erste Lebensgefährte auch überprüft wurde und dass die Spur auch in die Ukraine zum Vater von Valeria überprüft wurde. Weiterhin stand zumindest am Anfang noch in Rede, ob vielleicht Valeria auch Opfer eines Sexualverbrechens geworden sein könnte. Es gab diverse Personen im Wohnumfeld, die in der Vergangenheit mal wegen eines Sexualdelikts aufgefallen waren. Und wo wir dann auch nachgefragt haben und wir erhielten auch die Auskunft, dass das bei einer Person wohl ein Kinderrucksack in der Wohnung sein sollte. Ne? Dann wird man natürlich erstmal hellhörig. Ist es vielleicht der Schulrucksack von Valeria? Ist sie irgendwie da von ihm auf der Straße abgefangen worden? Und dann konzentriert sich zumindest ein Teil der Polizeiarbeit auch darauf, hier die Person zu überprüfen. Wo war die Person? Hatte die irgendwie Kontakt zu Valeria? Und der Spur wird natürlich dann auch nachgegangen.
Ja, und parallel zu diesen ganzen Überprüfungen, über die wir gesprochen haben, findet ja aber auch eine sehr, sehr umfangreiche Suche nach Valeria statt. Was wird da denn alles unternommen? Wie läuft das ab? Und ja, vielleicht auch, wie viele Einsatzkräfte sind an sowas beteiligt?
Also eine genaue Anzahl habe ich nicht. Es waren auf jeden Fall Hundertschaften. Also vor allen Dingen, was die Suchmaßnahme anbelangt. Ne? Man erschafft dann quasi ein Suchmuster oder ein Suchraster, was man durchsuchen will. Vor allen Dingen eben Wälder, Felder, Flüsse, ne? Weil es auch in den Tagen zuvor geregnet hat. Es hätte also auch möglich sein können, dass wir gar nicht über eine Straftat reden, sondern einfach über ein Unglück, dass Valeria möglicherweise beim Spaziergang im Wald abgerutscht ist, ins Wasser gefallen ist, wie auch immer. Deshalb, die eigentliche Manpower hat sich schon auf die Suchmaßnahmen konzentriert. Ne? Ob das jetzt Helikopter waren oder eben die Teams am Boden, die dann Quadratmeter für Quadratmeter den Wald durchsucht haben. Und parallel dazu gab es natürlich auch noch Kräfte, die konkrete Personen vielleicht überprüft und durchsucht haben oder überprüft haben, vielmehr, aber auch Unbeteiligte, Nachbarn, sonstige Familienmitglieder, Verwandte eben befragt haben, ob die noch irgendwas wissen könnten. Wie gesagt, in Zahlen kann ich es nicht ausdrücken, aber es hat schon enorme Ressourcen gebunden.
All das passiert in den Tagen nach Valerias Verschwinden nach dem 3. Juni und so vergeht gut eine Woche bis zum 11. Juni. Dann melden die Beamten einen Fund in der Nähe von Döbeln.
In Döbeln hat es erneut einen Großeinsatz der Polizei auf der Suche nach der vermissten Valeria gegeben. Und dabei haben die Beamten am frühen Nachmittag eine Leiche gefunden. Was heute bereits bekannt ist, das hat mein Kollege Dan Hirschfeld zusammengefasst. Er war den ganzen Tag in Döbeln.
Die Polizei sagt, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit bei dem gefundenen Körper um die vermisste 9-jährige Valeria handelt. Und das bedeutet wahrscheinlich, dass Alter, Größe, Geschlecht entsprechend passen. Endgültige Klarheit kann natürlich nur eine Identifizierung durch die Mutter bringen oder aber ein DNA-Vergleich. Heute hatten ja nochmal 400 Polizistinnen und Polizisten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und von zwei Polizeischulen verschiedene Waldgebiete im Süden von Döbeln durchsucht. Und nach dem Fund der Leiche hat dann das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Spezialisten untersuchen jetzt den Auffindeort. Spuren werden gesichert. Spuren, die möglicherweise darauf hinweisen können, ob dieser Auffindeort auch der Tatort ist und Hinweise zur Todesursache bringen können. Anschließend beginnt dann die Suche nach den Tätern oder dem Täter.
Das war ein Zusammenschnitt, ein Ausschnitt aus MDR Aktuell am 11. Juni 2024. Und wir haben es jetzt schon gehört, aufgrund der Größe und Beschreibung ist schnell klar, es ist sehr wahrscheinlich Valerias Leiche. Rico, du hast mit einem Ermittler sprechen können. Was hat er dir denn von diesem Ort erzählt und von den ersten Eindrücken von vor Ort?
Also, es mitten im Wald ist der Fundort. Ich war gestern auch noch mal dort, bin da hingefahren in diesen Wald und habe versucht, die Stelle noch mal zu finden. Ist jetzt schon 2 Jahre her und habe sie nicht mehr gefunden. Was daran liegt, dass dieser Wald, also ich habe ja auch ein Bild davon, das ist ein dichter Wald, wo man jetzt auch nicht so einfach wieder was wiederfindet. Ne? Da ist
kein Weg oder irgendwas.
Da gibt es schon Wege, immer mal kleine Pfade und so, aber das, also ich habe es nicht gefunden. Sie haben mir dann Bilder gezeigt von dem Fundort, also von damals aufgenommen. Der Leichnam war schon abtransportiert. Für mich war das wichtig, gestern auch nochmal diesen Ort, wenigstens den Wald zu sehen, um auch so einen Eindruck zu bekommen. Um auch so einen Eindruck zu bekommen davon, was passiert ist. Und wenn man dann in diesem Wald ist und sich das so vorstellt und dann den Ort, wo wir dann auch noch gleich hinkommen, so eine Art Pfütze, eine Art Schlammloch sieht, ja, da wird es einem ganz anders, das muss ich schon sagen. Mhm. Also diese Bilder habe ich gesehen, ja, und die Ermittler haben mir davon erzählt, haben mir das gezeigt.
Carsten, wie ist das an so einem Tag? Was passiert dann für einen Staatsanwalt, wenn so eine Nachricht kommt?
Also die ganzen Tage zuvor, ne, ist es ja kein Feierabend in dem Sinne, den man dann macht und dann schließt man sein Büro ab, geht nach Hause und hat sein Privatleben, sondern man nimmt das ja mit, dass nach wie vor nach diesem Mädchen gesucht wird und man weiß einfach, früher oder später wird eine Meldung kommen. Na, Fund, lebend oder tot. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, ich war gerade vielleicht eine halbe Stunde zu Hause angekommen und da hielt ich den Anruf. Herr Schönfeld, wir haben Sie gefunden oder wir gehen davon aus, dass es Valeria ist, die wir da gefunden haben. Da war für mich klar, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich habe das dann durchgegeben, dass ich mich jetzt auf den Weg zu diesem Waldstück mache. Und ja, die Autofahrt hinzu war schwierig schon, weil ich wusste, ich werde jetzt höchstwahrscheinlich ein totes Kind da, wie auch immer, im Wald liegend sehen. Hat mich schon ganz schön beschäftigt. Ja, dann bin ich angekommen, dann haben mich die Ermittler, ja, wie das der Rico gerade gesagt hat, in dieses Waldstück da geführt. Und ja, da sieht man da so einen halb eingesunkenen Menschen im Schlamm, ne, bekleidet. Sieht erstmal aus, als hätte da jemand irgendwie eine Jacke hingeworfen und ein paar andere Kleidungsstücke. Sieht erstmal unwirklich aus. Muss man dann erstmal setzen lassen. Mhm. Das Bild, das verschwindet dann noch nicht wieder. Ja.
Trotzdem musst du dich in so einem Moment ja auch sortieren. Wie gehst du dann vor, wenn du an diesem Ort stehst?
Also es hilft mir unglaublich, wenn ich weiß, warum ich dort bin. Ich bin da jetzt nicht als Privatperson, die das sich anschauen muss, sondern ich bin da als Staatsanwalt. Und mit Fund dieses Leichnams war dann einfach auch klar, hier hat es ein Gewaltdelikt gegeben. Und dann stellen sich natürlich gewisse Fragen. Ne? Wie gut kommt man überhaupt dahin? Kann man überhaupt da mit dem Auto hinfahren? Muss man dahin laufen? Wie viel Zuwegungen gibt es da? Und vor allen Dingen auch die Frage, wie geschützt bin ich dort möglicherweise als Täter oder Täterin vor den Blicken anderer? Muss ich mit Wanderern rechnen, mit Personen mit Hund, die da Gassi gehen, mit Fahrradfahrern? Oder kann ich mir sozusagen Zeit lassen, weil ich weiß, ich bin ziemlich da inkognito im Wald unterwegs.
Das heißt, ja, du musst logischerweise dein persönliches Empfinden zurückstellen und sofort die verschiedenen Aspekte und Gegebenheiten des Ortes abscannen.
Richtig, genau. Ne? Also die fachliche Brille wird dann aufgesetzt, ne? Und die Emotionen kommen dann später.
Mhm. Und jetzt haben wir ja gerade gesehen, das ist ein sehr, sehr abgelegener Ort. Welche Gedanken kommen dann, welche Eindrücke und ersten Theorien leitest du dann oder leiten auch die Ermittler ab davon?
Durch die Abgelegenheit und auch ein bisschen durch die Entfernung zum Wohnort ist klar, Valeria ist ja nicht alleine hingegangen, na, oder irgendwie dann dort gestolpert, mitten im Dickicht, obwohl sie eigentlich zur Schule gehen wollte. Das heißt, es gibt wenigstens eine weitere Personen, die Valeria dorthin gebracht hat zu diesem Ort. Zumindest bis zum Schluss nicht mit dem Auto, sondern dann auch irgendwie zu Fuß, was auch wieder die Theorie bestärkt hat, dass es eine Person war, zu der Valeria Vertrauen gehabt haben könnte. Na, dass sie da mehr oder weniger freiwillig mit da in diesen Wald geht. Ja, aufgrund dieser Abgeschiedenheit war schon klar, der oder die Täter konnten sich durchaus ein wenig Zeit lassen für die Verrichtung der Tat und mussten jetzt nicht unbedingt überstürzt handeln. Ja. Und es macht natürlich auch den Eindruck, als ob dieser Ort nicht wahlweise rausgesucht wird, sondern schon ganz bewusst, um hier eben verdeckt zu handeln.
Und wie ist man dann eigentlich überhaupt auf diesen Ort gekommen, wenn der so abgelegen ist? Wir haben vorhin gehört, von der aufwendigen Suche wird dann irgendwie so Quadratmeter für Quadratmeter aufgeteilt und sagt, heute ist der Teil dran. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dort zu suchen?
Meines Wissens nach war es der vage Hinweis eines Anwohners, aus Richtung dieses Waldgebietes mal ein Schreien oder Rufen gehört zu haben, was zeitlich auch zu dem Verschwinden gepasst hat, sodass man sich entschieden hat, dort zu suchen. Und ich meine auch, dass es einer der letzten Tage gewesen war, wo man gesagt hat, wir wenden nochmal so viel personelle Kapazität auf, um dort eben so ein engmaschiges Suchmuster oder Suchraster da abzusuchen.
Ich habe tatsächlich auch in der Vorbereitung für die Folge einen Artikel gefunden von der Bild-Zeitung und die haben das dort auch beschrieben, dass es irgendwie eine Aussage gegeben haben soll. Und dort in dem Artikel schwang so ein bisschen im Subtext mit, warum dann erst so spät in diesem Bereich gesucht wurde, wenn das irgendwie vielleicht schon am 3. Juni gehört worden sein soll. Gibt es da irgendwie eine Erklärung für den zeitlichen Abstand?
Es ist jetzt nicht das super Wahrscheinlichste aufgrund der Abgelegenheit, aufgrund des Umstands, dass man da wohl schon ein Auto braucht, um zumindest bis zu diesem Wald zu kommen, dass Valeria dort jetzt unbedingt zwingend gefunden werden kann. Es gab diesen vagen Hinweis durch das Rufen. Das war aber nicht der einzige Hinweis, der irgendwo im Raum stand, um Valeria oder eben den Leichnam zu finden. Also es war ein Hinweis unter vielen und es war auch richtig, diesem Hinweis nachzugehen. Aber es war jetzt nicht so, dass man von Tag 1 sofort hätte in diesen Wald rennen müssen.
Wir müssen ja auch also als Medienschaffende kritisch auf unsere Arbeit schauen. Als die Valeria weg war, als das bekannt wurde, gab es ja unglaublich viele Fernsehbeiträge. Es gab viel Berichterstattung in Zeitungen, auch in der von dir angesprochenen Zeitung. Das löst natürlich was auf. Das war Thema in der Gegend, in der Region. Das war Thema in ganz Deutschland. Das lief auch bei Brisant. Und das führt dann regelmäßig dazu, dass die Polizei unglaublich viele Hinweise bekommt von Menschen, die eine Idee haben, die das Kind glauben, wiedererkannt zu haben. Sie war ja vermisst. Ne? Die sehen das Kind dann auf einem Kreuzfahrtschiff oder in der Türkei im Urlaub am Strand und so. Da gibt's wahnsinnig viele Hinweise und da müssen sich Menschen hinsetzen, müssen das filtern, müssen schauen, was ist Unsinn, wo ist vielleicht was dran. Und das ist natürlich Zeit, das braucht ein bisschen. Ja? Insofern, hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber dann eben zu sagen, warum wurde denn da nicht gleich gesucht? Das ist immer ein bisschen unfair, weil man berücksichtigen muss, dass da ein Berg von Hinweisen ist und du weißt ja nicht, welches ist dann der vernünftige, der richtige Hinweis, der mir weiterhilft. Das dauert einfach so seine Zeit.
Es gab auch Wahrsager, die sich gemeldet haben, die meinten, mit Valeria Kontakt gehabt zu haben. Es gab auch, muss man leider auch so sagen, Erpressungsversuche, ne, wo suggeriert wird, dass jemand Hinweise hat, wo Valeria sein könnte und gegen Zahlung einer gewissen Summe würden dann die Hinweise preisgegeben werden. Also auch mit solchen Mitteilungen muss man sich rumschlagen, rumärgern.
Ja. Ich wollte gerade sagen, man muss ja dem dann trotzdem auch nachgehen. Es könnte ja tatsächlich stimmen, oder?
Richtig, ne? Also das kann man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ich denke, moralisch können wir das alle recht gut verorten, wo solche Angebote ja stehen.
Jetzt haben wir ja gerade in dem Ausschnitt auch schon gehört, MDR Aktuell hat zu dem Ort oder in die Nähe des Ortes geschaltet, noch am selben Tag, am selben Abend. Es gibt natürlich ein großes öffentliches Interesse, hat Rico ja auch gerade beschrieben. Reporter sind sofort vor Ort. Trotzdem ist man natürlich auch angehalten als Ermittlerteam, dass die Mutter das nicht aus den Medien erfährt. Wie versucht man sowas zu verhindern, zu organisieren? Lässt sich das überhaupt verhindern?
Ich denke, das lässt sich in der heutigen Zeit kaum verhindern oder dass man eine Person da aus der Medienlandschaft abschottet, ne? Gerade durch die vielen Kanäle, ob es jetzt die offiziellen Nachrichtenseiten sind oder Instagram oder Twitter oder anderes. Es reicht ja schon, wenn Freunde von der Mutter so einen Beitrag sehen und dann unmittelbar an die Mutter herantreten. Also es ist ja nicht nur so, dass man eine Person isoliert, sondern man müsste dann eben auch ein paar mehr isolieren, wenn man das wollte. Deshalb sowas halte ich für nicht umsetzbar. Eine erwachsene Person, die sich natürlich die ganze Zeit fragt, wo ist mein Kind, vor dieser Nachricht irgendwie abzuschotten.
Gehen wir nochmal zurück zum Fundort. Du hattest gerade schon erste Annahmen erwähnt. Möglicherweise war Valeria nicht allein dort. Sehr wahrscheinlich ist es jemand gewesen mit einem Auto, der sie dorthin gebracht hat. Warum ist da schon klar, das kann kein Unfall gewesen sein oder auch eine Sexualstraftat stand ja mal im Raum. Stand das da noch zur Debatte oder ist das dann eigentlich erledigt mit dem Moment?
Also mit dem Auffinden waren all diese Möglichkeiten, die du angesprochen hast, noch nicht ad acta zu legen. Also sowohl ein Sexualdelikt als auch rein theoretisch ein Sturz, ne, dass sie dann ungünstig da im Schlamm liegt und bewusstlos geworden ist, als auch eben in aktives Umbringen in diesem Schlammloch. All das stand noch zur Debatte. Da müssen wir natürlich als Ermittler auch die Sektion abwarten. Und das wurde ja dann auch noch dankenswerterweise auch nochmal an die Rechtsmedizin in Leipzig ein großer Dank noch in dieser Nacht gemacht.
Wie ist es dann mit diesen ersten gesammelten Eindrücken und den ersten Theorien? Was passiert dann noch am Tatort?
Der Tatort selber ist natürlich ein Fundus an Hinweisen oder an potenziellen Hinweisen, die man sucht. Man sucht natürlich nach weiteren Gegenständen, die Valeria gehören, seien es jetzt Kuscheltiere, Rucksack oder ähnliches. Man sucht aber vor allen Dingen auch nach Spuren vom Täter. Also man sucht nach Fasern, vielleicht von Kleidungsstücken, man sucht nach DNA. Was in so einem Waldgebiet eine wirkliche Herausforderung ist. In einer Wohnung, man hat vielleicht ein blutverschmiertes Messer oder irgendwelche anderen potenziellen Schlaggegenstände, ist so ein Objekt schnell ausgemacht. Aber im Wald ist das sozusagen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Man klebt dann unglaublich viele Bäume und Äste ab, um dann möglicherweise auf diesen Abklebungen dann DNA zu ermitteln.
Jetzt hattet ihr im Vorfeld ja schon einen relativ konkreten Verdacht, einen Hauptverdächtigen ausgemacht. Inwieweit geht ihr dem jetzt noch weiter nach oder gibt es dann irgendwie wieder noch andere Varianten, Möglichkeiten, Wege, denen nachgegangen wird?
Also wir müssen natürlich, wie man immer so schön sagt, in alle Richtungen ermitteln, aber auch alle Umstände, die für und gegen einen bereits recht konkreten Tatverdächtigen sprechen, ja gegeneinander abzuwägen. Also ich hatte ja schon angesprochen, die Mobilität durch das Fahrzeug, das Einloggen der Mobiltelefone im Bereich der Wohnung, das waren alles schon gute Hinweise, bringt aber noch nicht hundertprozentig die Person an einen Ort, sondern nur eben das Fahrzeug und die Mobiltelefone. Und deshalb wurde eben weitergesucht, ob es noch irgendwelche Hinweise gibt, die wirklich auch ihn in diese Nähe des Tatorts bringen. Und ich hatte es gerade angesprochen, die Suche nach DNA in diesem Waldstück hatte dann tatsächlich Erfolg, dass auch an einem Baumstamm, der nur einen Meter oder anderthalb Meter von diesem Schlammloch entfernt war, eben dann ein Fingerabdruck von ihm gefunden wurde, sodass wir ihn als Person, also auch zum Tatort bringen konnten. Und das war natürlich ein ganz wesentliches Element. Gleichzeitig stellt sich natürlich immer die Frage, ist es theoretisch möglich, dass auch eine andere Person eben für diese Tat in Frage kam. Diese theoretische Möglichkeit darf man nie aus dem Blick verlieren, aber es gab nie wirklich praktische Hinweise, die uns gesagt haben, da könnte tatsächlich noch jemand anderes mit eine Rolle gespielt haben. Das ist das eine, was man beachten musste. Und auf der anderen Seite musste man eben auch klären, selbst wenn der Lebensgefährte in den Tatort zu bringen sein könnte. Was ist denn konkret passiert? Es hätte auch rein theoretisch die Möglichkeit bestehen können, dass er mit ihr tatsächlich dort spaziert, meinetwegen über die Beziehung oder zur Mutter sprechen könnte, ob es die Tochter noch irgendwie eine Chance sieht, dass er vielleicht wieder mit der Mutter von ihr zusammenkommen könnte und dass sie dann gestürzt ist, ja, und da zum Liegen im Schlamm gekommen ist, stellt dann natürlich Folgefragen, warum hat er keine Hilfe gerufen oder wie auch immer. Ganz sauber kommt er aus der Nummer sozusagen nicht raus, aber ist es dann wirklich Mord oder ist es sozusagen eine fahrlässige Tötung, unterlassene Hilfeleistung, was auch immer. Also in diesem rechtlichen Bereich hat man sich dann noch bewegt.
Okay, also das geht schon relativ deutlich in eine Richtung. mit der DNA. Da habt ihr ja quasi die Nadel im Heuhaufen gefunden, die du vorhin erwähnt hattest. Welche Schritte müssen denn dann unternommen werden, um an ihn im Ausland heranzukommen?
Also da deutsche Beamte auf ausländischem Boden natürlich keine Hoheitsbefugnisse haben, bedarf es deutscher Gerichtsentscheidungen, die dann über das europäische Recht eben durch in dem Fall tschechische Behörden umgesetzt werden. Also wir hatten einen Haftbefehl beantragt und auch bekommen vom Amtsgericht Chemnitz, auch einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, die uns eben bekannt war, wo er sich dort aufgehalten hat. Und dann wurden ja diese Beschlüsse an die tschechischen Behörden herangetragen zur Umsetzung über ja, Rechtshilfe ersuchen. Und diese wurden dann letztlich realisiert, sprich die Durchsuchung seiner Wohnung, seiner Sachen und vor allen Dingen auch seine Festnahme.
Also vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um das nochmal ganz klar zu ziehen. Durch die Erkenntnisse, die ihr gesammelt habt, er steht direkt unter Mordverdacht.
Der Haftbefehl lautete auf Mord, genau.
Und wie hast du dann den Tag der Festnahme erlebt? Was ist dann deine Perspektive?
Also was ich davon mitbekommen habe, ist, dass die tschechischen Behörden den Haftbefehl realisiert haben, als sich der Beschuldigte außerhalb seiner Wohnung befand. Ich meine, es war in einem Restaurant, beziehungsweise vor einem Restaurant, dass dort letztlich die Handschellen geklickt haben.
Der Tag, an dem die Festnahme stattfindet, das ist der 14. Juni 2024. Die Beamten durchsuchen auch die Wohnung des Verdächtigen und stellen sein Auto sicher. Und am selben Abend findet für Valeria eine Trauerfeier in Döbeln statt, an der rund 2000 Menschen teilnehmen. Am darauffolgenden Sonntag gibt es außerdem noch einen Gottesdienst zum Gedenken an die Neunjährige. Und darüber hat MDR aktuell auch berichtet.
Eine Stadt im Ausnahmezustand unter Schock in tiefer Trauer. Schon lange vor Beginn des Gottesdienstes finden sich viele Menschen auf dem Döbelner Obermarkt ein, entzünden Kerzen für die ermordete Valeria. Vor der Kamera reden will niemand, zu groß ist immer noch der Schmerz. Oberbürgermeister Sven Liebhauser scheint dennoch eine Art Erleichterung zu spüren, weil schon am vergangenen Freitag in Prag ein dringend tatverdächtiger Mann aus Moldawien verhaftet werden konnte.
Wir hatten in den letzten Tagen natürlich schon eine gewisse Verunsicherung in der Bevölkerung. Wir kannten so etwas bis dato nicht und deshalb ist die Erleichterung deutlich zu spüren.
Das sagte der Oberbürgermeister Döbelns damals im Beitrag von MDR Aktuell. Nochmal einige Tage später, am 10. Juli dann, wird der Verdächtige auch nach Deutschland überführt und da kommt er dann vor den Haftrichter. Carsten, da bist auch du ihm das erste Mal begegnet. Wie war das für dich? Wie hast du das erlebt?
Also der Verdächtige oder Beschuldigte in dem Moment hat für mich einen unaufgeregten, ruhigen Eindruck gemacht. Er wirkte nicht sonderlich markant, weder in seiner Größe oder Statur. Ziemlich durchschnittlich, aber eben ruhig.
Hat er sich denn irgendwie schon geäußert? Kannst du da was erinnern?
Also vom Ermittlungsrichter hat er zur Sache selber gar keine Angaben gemacht.
Jetzt sitzt der Verdächtige also in Untersuchungshaft, aber er redet nicht. Das heißt, die Indizien und Beweise müssen entsprechend stark sein. Und da denke ich jetzt nochmal an die Fotos vom Auto. Wie kann man da eigentlich sicher sein, dass da der Verdächtige auch drin gesessen hat?
Also in dem Fahrzeug gab es jede Menge Aufnahmen, auch sehr gute Aufnahmen. Allerdings hat keine dieser Aufnahmen konkreten Fahrer gezeigt. Man hat gesehen, da saß jemand, aber man hat nicht erkennen können, wer das war. Letztlich verhalf dazu ja Spurenauswertung des Fahrzeugs, also sprich die DNA vom Beschuldigten wurde darin festgestellt, was an sich erstmal nicht verwundert, weil es ist ja sein Arbeitsfahrzeug, mit dem er dann zu den Baustellen auch fährt. Und zum anderen die Information des Arbeitgebers, dass es eben das Fahrzeug ist, was konkret ihm überlassen wurde, um zu den Baustellen zu kommen. Also einen hundertprozentigen Beweis, dass er das Fahrzeug benutzt hat oder dass er der Fahrer war, also dort nach Döbeln gefahren ist, gab es nicht, aber eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit.
Und andere Aspekte, also ich sag mal Kilometerstand, Erde vielleicht, die man im Fußraum findet oder zwischen den Reifen findet oder so, gab es sowas?
Ja, gut, dass du es nochmal ansprichst. Also zum einen hat man in dem Fahrzeug Schlamm gefunden. Man hat diesen Schlamm untersucht, auch auf Pflanzenteile und Holzteile und hat eben festgestellt, dass solche Pflanzen, wie in diesem Schlamm gefunden wurden, eben auch in diesem Waldstück ja, zu finden sind oder beheimatet sind, wo eben der Körper von Valeria aufgefunden wurde. Also da gab es eine Übereinstimmung. Und zum anderen hat man auch den Kilometerstand des Fahrzeugs ablesen können. Man wusste durch eine Reparatur relativ kurz vor dem eigentlichen Tatzeitpunkt den Kilometerstand und man wusste auch den Kilometerstand, als es dann sichergestellt wurde, das Fahrzeug, und konnte dann sozusagen die Differenz dieser beiden Kilometerstände nehmen und konnte verschiedene Teilstrecken abgleichen. Die Strecke Prag-Döbeln, Döbeln-Waldstück, Waldstück zurück nach Tschechien und kam ziemlich genau auf, ich meine, 450 Kilometer, und das hat fast Kilometer genau mit dieser Differenz zwischen den beiden Kilometerständen übereingestimmt.
Fand ich stark. Also ja, dann im Prozess auch. Das hast du ja dann vorgetragen in deinem Plädoyer und so hast du das nochmal zusammengefasst. Fand ich echt überzeugend. Diese ermittlerische Sisyphus-Arbeit, diese ganzen Spuren. Valeria konnte man ja nicht mehr fragen. Er hat nichts gesagt. Also musst du über Beweise, Indizien, das lückenlos aufarbeiten. Und das ist hier echt gut gelungen.
Weiterer Aspekt, die Mobilfunkdaten. Du hattest schon erwähnt, Carsten, er ist irgendwie in der Nähe der Wohnung gewesen, war sogar ins WLAN eingeloggt in der Nacht vor Valerias Verschwinden. Er hatte zwei Handys und durch die Festnahme habt ihr nun auch direkten Zugang dazu. Was ergibt die Untersuchung dieser Mobiltelefone?
In diesem Fall war von Interesse die Nutzung einer Navigations-App über das Handy. Wir konnten also sehen, dass er circa gegen 4 Uhr über diese Navigations-App einen Punkt gesetzt hat, der tatsächlich in diesem Waldstück lag, wo wir daraus schließen konnten, dass er sich wohl zu diesem Punkt hat navigieren lassen, um eine möglichst schnelle Route, eben eine sichere Route da zu diesem Waldstück zu finden. Das war sehr wichtig für uns.
Das ist ja also nochmal ein weiteres sehr starkes Indiz, so dieser Mensch hat mit diesem Waldstück irgendwas zu tun gehabt. Was verraten denn die Mobilfunkdaten vielleicht auch noch über das Verhältnis, das er zur Familie und zu Valeria gehabt hat? Wir haben vorhin gehört, er hat irgendwie allen der Mutter Valeria regelmäßig geschrieben. Was ist daraus vielleicht noch hervorgegangen?
Der starke Kontakt konnte bewiesen werden durch verschiedene Chats, durch Sprachanrufe, die es gegeben hat. Eben auch direkt am Abend vor dem Verschwinden gab es ein Telefonat oder Videotelefonat zwischen Valeria und dem Beschuldigten. Das heißt, dass der enge Kontakt wirklich bis kurz vor die Tat oder bis zur Tat hin bestand. Interessant war auch, dass der Beschuldigte nach dem Verschwinden von Valeria weiterhin einzelne Nachrichten an das Handy von Valeria geschrieben hat, mit dem Inhalt so sinngemäß, wo bist du, wir machen uns Sorgen, ich hoffe, es geht dir gut, was sich dann letztlich, wenn man die ganzen Indizien zusammennimmt, wohl als bewusst gelegte falsche Fährte darlegt oder als Ablenken von der eigenen Person.
Worüber wir bislang noch gar nicht gesprochen haben, ist die gerichtsmedizinische Untersuchung von Valeria. Lasst uns darauf noch mal gucken, was ist dabei denn rausgekommen im Detail?
Also im Detail stellte die Rechtsmedizin fest, dass Valeria erstickt ist durch das Einatmen von Schlamm. Schlammteile wurden also in der Lunge gefunden, was darauf hingedeutet hat, dass Valeria in dem Moment, wo sie quasi in Kontakt mit dem Schlamm getreten ist, eben sehr stark nach Luft gerungen hat. Diese Schlammteile konnten also auch wirklich sehr, sehr tief in den Lungen festgestellt werden. Was so ein bisschen die mögliche Theorie widerlegt hat, dass sie im Vorfeld möglicherweise bewusstlos geworden ist und dann nur in dieses Schlammloch gerutscht ist.
Weil man dann anders atmen würde.
Genau, dann wäre die Atmung nicht so stark. Weiterhin hat die Rechtsmedizin ergeben, dass der allgemeine Zustand von Valeria gut war. Es wäre also auch nicht plausibel gewesen, dass sie sich nicht mit eigener Kraft hätte aus dem Schlammloch befreien können. Ne? Sie war zwar erst 9 Jahre alt, war aber sportlich aktiv, war im Judo-Training. Also sie wäre ohne weiteres in der Lage gewesen, sich selbst aus dieser Situation zu befreien. Was natürlich interessant war auch die Feststellung, dass im Nackenbereich ein schwacher Abdruck zu sehen war, was die Theorie untermauert hat, dass sie quasi von hinten an den Hinterkopf gepackt eben in dieses Schlammloch gedrückt wurde. Die Spuren waren allerdings nur recht schwach, was wohl auch daran gelegen hat, dass sie einen Pullover trug, einen Hoodie, wie man so sagt, mit Kapuze. Es hätte auch sein können, dass sozusagen so viel Stoff zwischen Hand und Hals gewesen ist, dass der Druck auf den Hals letztlich dann nur noch marginal zu sehen ist. Aber er war vorhanden.
Wir haben jetzt hier ganz, ganz viele Elemente, die tatsächlich ein deutliches Bild sprechen. Sind das jetzt aber in deinem juristischen Verständnis tatsächlich auch Beweise oder sind das Indizien?
Ja, das ist keine ganz so leicht zu beantwortende Frage. Ich würde das so sagen, dass die allermeisten Elemente, wie du es gerade gesagt hast, eher Indizien sind. Also ein klarer Beweis, dass ein Zeuge gesehen hat, was der Lebensgefährte da im Wald getan hat. Dass es irgendwie direkte Kameraaufnahmen davon gibt oder ein Geständnis. Ne? Das alles lag nicht vor. Aber deshalb würde ich eher davon sprechen, dass es Indizien sind, die eben belegen können, dass der Lebensgefährte am Tatort war, dass er ein Fahrzeug zur Verfügung hatte, dieser enge Kontakt zu Valeria selber, seine Aussage im Vorfeld gegenüber der Mutter, du wirst dann dein ganzes Leben lang weinen. Das sind Indizien, die ein Gesamtbild ergeben und so eng miteinander verbunden sind, dass es ja unerschütterlich wird, dieses Gesamtbild.
Nach all diesen Erkenntnissen, die die Ermittlungen gebracht haben, wie hat sich die Tat dann für euch rekonstruieren lassen? Wie habt ihr die rekonstruiert? Was muss da passiert sein?
Also die ganzen Ermittlungen haben für uns folgendes Bild ergeben. Beendigung der Beziehung zwischen Mutter von Valeria und dem Lebensgefährten als Ausgangspunkt, als Grund, ja, sich an der Mutter zu rächen. Komme vielleicht noch dazu. Sonntag, er fährt los von Tschechien nach Deutschland. Sonntagabend hält sich dann auch im Bereich der Wohnung auf, wird dort auch ja, aufgenommen durch Kameras. Die Handys locken sich ein. Er telefoniert mit Valeria, hat also Kontakt. Inhalt unbekannt des Gesprächs. Gegen 6.50 Uhr Valeria verlässt die Wohnung im Vorfeld. Er setzt noch den Punkt zum Wald, zur Navigation. Er nimmt mit Valeria, als sie die Wohnung verlässt, Kontakt auf. Möglicherweise weiß sie auch, dass er da ist, aufgrund des vorherigen Telefonats. Vielleicht sagt er auch, lass uns einen Ausflug machen, mal in die Nähe des Waldstücks, das war doch so schön. Sie nimmt im Fahrzeug Platz, beide fahren hin. Er geht mit ihr in das Waldstück, er drückt den Hinterkopf dann in den Schlamm, bis sie sich nicht mehr bewegt, bis sie tot ist. Er setzt sich wieder ins Fahrzeug, fährt fast denselben Weg wieder zurück nach Tschechien.
Wie baust du aus diesen Erkenntnissen dann eine Anklage?
Eine Anklage enthält zunächst erstmal ganz knapp den Sachverhalt, um den es geht, also das eigentliche Verbrechen sozusagen. Also das Drücken des Kopfes in den Schlamm, ein paar Minuten davor, ein paar Minuten danach. Also dieses absolute Kerngeschehen. Das ist der sogenannte Anklagesatz, was auch verlesen wird in der Hauptverhandlung. Die Anklage besteht noch aus einem sogenannten wesentlichen Ergebnis der Ermittlungen, wo die vielen tausend Seiten von Akten sozusagen zum schnellen Überblick für das Gericht zusammengefasst werden, auf das Wesentliche gekürzt. Die Beweise oder auch Indizien werden chronologisch dargestellt. Die Schlüsse, die daraus gezogen werden aus Sicht der Staatsanwaltschaft, werden noch ergänzt. Und das ist im Prinzip ja das weitere wichtige Element der Anklageschrift.
Für uns als Außenstehende, um das vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, die Festnahme passiert im Juni. Im November 2024 ist dann die Anklage. Was passiert in diesem Zeitraum dazwischen für dich als Staatsanwalt?
Also für mich als Staatsanwalt ist es so, dass ich natürlich erstmal den Abschluss der polizeilichen Ermittlungen abwarten muss. Mit der Festnahme enden ja nicht die polizeilichen Ermittlungen. In dem Fall ging sie dann noch weiter. Es gab dann eben Kontakt oder Vernehmungen zu den weiteren Mitbewohnern dieser WG, um auch so ein bisschen den Tagesablauf und das Verhalten des Beschuldigten in Erfahrung zu bringen. Das Fahrzeug, hatten wir schon angesprochen, dieser Mazda, der musste natürlich jetzt sehr aufwendig, sehr detailliert untersucht werden. Das dauert natürlich auch seine Zeit, um das gründlich zu machen. Es wurden dann nochmal rückblickend auch die ganzen Indizien, die man bisher schon mal hatte, wurden nochmal überprüft, wurde nochmal dem nachgegangen. Passt das jetzt mit den neuen Erkenntnissen, die dazukommen, dieser Mazda? Man hatte zwar jede Menge Kameraaufnahmen aus der Region, aber erst später wusste man, wie sieht denn dieser Mazda eigentlich aus? Also hat man dann nochmal die Kameraaufnahmen durchgeschaut und hat dann eben festgestellt, dieser Mazda ist tatsächlich auf der einen oder anderen Kamera Auswertung zu sehen, sodass sich die Ermittlungen inklusive auch des endgültigen Sektionsgutachtens von der Rechtsmedizin oder des Gutachtens vom LKA, was die Spurenauswertung anbelangt, eben dann doch nochmal ein paar Monate hingezogen hat. Ne? Da muss ich gar nicht so viel unbedingt machen. Das ist wirklich Polizeiarbeit. Was ich kontrolliere, sind, dass die Rechte des Beschuldigten, auch des Verteidigers, des Nebenklägervertreters gewahrt werden, dass Akteneinsicht gewährt wird, dass sozusagen die Verfahrensbeteiligten immer denselben Sachstand haben und zumindest dann bei Anklagerhebung genau denselben Sachstand haben wie ich als Staatsanwalt.
Das heißt also, Schritte, über die wir jetzt hier schon gesprochen haben vorher, die passieren dann tatsächlich auch erst noch auf dem Weg zur Anklage. Wie konkret lautete denn dann deine Anklage, als es soweit war im November 24?
Ja, meine Anklage lautete auf Mord. Also die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten nicht einfach nur die Tötung eines Menschen vor, sondern dass die Tötung Mordmerkmale erfüllt. In dem Fall war es sowohl das Mordmerkmal der Heimtücke, das also sozusagen die Arglosigkeit einer Person und daraus folgend auch die Wehrlosigkeit ausgenutzt wurde zur Tötung dieser Person. Also es ist sozusagen, einfach gesagt, die Tötung völlig überraschend kam, dass man sich da gar nicht wehren konnte. Und zum anderen, dass diese Tötung unter das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe zu fassen war.
Kannst du darauf nochmal genauer eingehen, niedrige Beweggründe?
Genau, die niedrigen Beweggründe sind im Gesetz normiert, werden definiert als Motive oder Gründe, die sittlich und moralisch auf tiefster Stufe stehen und dementsprechend auch sehr verwerflich sind. Was das im Einzelfall bedeutet, muss man natürlich immer sehen. Hier in diesem Fall war es das Argument, dass also nicht einfach nur, dass ein Kind umgebracht würde. Das würde für sich allein jetzt nicht unbedingt niedrigen Beweggrund darstellen, sondern man fragt sich, was war die Intention? Warum bringt ein Mensch einen anderen Menschen um? Und hier hatten wir eben diese Motivlage, Eifersucht, aber vor allen Dingen auch Rache für die Beendigung einer nur 2 Monate andauernden Beziehung zur Mutter. Ne? Und dass sozusagen Valeria ja ein Ersatzopfer war. Also die eigentlich geschädigte Person aus Sicht des Täters war die Mutter. Ja, wie auch mal angekündigt, wenn du die Beziehung beendest, wirst du dein ganzes Leben lang weinen. Also das war die konkrete Drohung an die Mutter. Das Ziel wird eigentlich verfolgt und die Tötung des Menschen ist hier sozusagen nur als Ersatztat oder als Ersatzopfer zu sehen, um sich an dem eigentlichen Ziel zu rächen.
Bis jetzt aber der Prozess beginnt, dauert es noch mal ein paar Wochen und Monate. Das war im Januar dann 2025. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was passiert in diesem Zeitraum bis dahin? Von Anklageerhebung bis Prozessbeginn?
Die Akten mit Anklage gehen beim Gericht ein. Das Gericht ist dann damit beschäftigt, die Anklage zuzustellen an den Angeklagten bzw. an den Verteidiger. Und es muss dann die Hauptverhandlung planen. Es muss also überlegen, wann werden welche Zeugen vernommen, welche Sachverständige sind sozusagen auch zu informieren über den Termin, welche Sachverständige werden aus Sicht des Gerichts benötigt. Also die Planung der Verhandlung, gerade auch die Abstimmung der Termine mit Verteidiger, mit Nebenklägervertreter, das ja, ist ein komplexer Vorgang, der nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch.
Und dann ist es am 17. Januar 2025 soweit. Der Prozess beginnt am Landgericht Chemnitz.
André P. verdeckt nicht sein Gesicht, als er in den Gerichtssaal geführt wird, in Handschellen und bewacht von 3 Justizbeamten. Augenscheinlich selbstbewusst schaut er in die Kameras, die auf ihn gerichtet sind. Dabei spricht viel dafür, dass er ein 9-jähriges Mädchen ermordet hat.
So hat die MDR-Sendung Kripo Live damals berichtet. Rico, den Beitrag hast du gemacht und du warst dementsprechend auch beim Prozess in Chemnitz dabei. Wie war das denn für dich und wie erinnerst du dich, mit welchem Gefühl bist du vielleicht auch dahin gefahren?
Also ich erinnere mich noch ziemlich genau an diesen Tag, 17. Januar. Es war also Winter, ich glaube, es hat sogar geschneit gehabt, so etwas. Und ich bin morgens, man muss ja dann pünktlich bei der Verhandlung sein, die beginnt um 9. Das öffentliche Interesse war groß, wenn man noch einen Sitzplatz haben will, dann muss man zeitig los. Ich denke mal, ich bin so gegen 7 Uhr losgefahren und mir ist ein Fahrzeug aufgefallen, wo groß Justiz drauf stand. Mutmaßlich mit dem dann Angeklagten, weil der ja in Leipzig im Haftkrankenhaus, glaube ich, saß zu der Zeit oder in Leipzig inhaftiert war. Und wir sind also einen ganzen Weg gemeinsam dann gefahren. Da musste ich schon so daran denken, ist er das da drin? Ist da drin der Mensch, der also mit einer 9-Jährigen, mit einem Mädchen, ich selber habe auch 2 Töchter, ich kenne 9-jährige Mädchen aus unmittelbarer Erfahrung. Meine Tochter war damals, war sie 10, also ähnlich alt, ne? Der geht mit ihr in den Wald und man hat ja die Bilder jetzt, wir haben sie vor uns liegen, von dem Schlammloch gesehen. Alles schwere Kost. Und dann bin ich da hin Zum Prozess, das war großer Andrang. Es waren viel mehr, ich glaube, der Sitzungssaal, der hat so Platz für 100 Leute vielleicht. Das ist begrenzt. Ja, und dann war großes Medieninteresse auch. Ich glaube, 6 Kamerateams waren da, Fotografen, viele Journalisten in den ersten beiden Reihen. War alles voller Journalisten. Und viele Leute waren gekommen, um eben zu sehen, was ist das für einer, was ist das für ein Mensch, wie sieht der aus, wie tickt der so, weil man sich das ja nicht so vorstellen kann. Ne? Also Carsten hat ja gerade gesagt, hier die niedrigen Beweggründe, sittlich auf tiefster Stufe stehend, das ist, Strafrecht ist ja ein bisschen älter und so, das sind eben Begriffe noch wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert, nachgeradezu verächtlich sind die. Ja? Und da konnte man also sehen, dass das also für die Besucher, die da kamen, natürlich der Fall war. Das hätten die alle unterschrieben. Natürlich ist das sittlich auf tiefster Stufe stehend, eine Neunjährige mit der in den Wald zu gehen und sie dann zu ersticken. Also das waren so die Gedanken, die mir da durch den Kopf gingen, als ich dahin kam, großes Interesse, große Sicherheitsvorkehrungen auch. Ganz viele Justizbeamte waren in dem Raum, sorgten auch dafür, also die Scheiben waren, glaube ich, verdunkelt. Ich glaube, die Rollos waren runtergelassen. Warum auch immer, ob man Angst hatte. Ich meine, ihr Vater ist ja bei der ukrainischen Armee, also beim Militär. Ich weiß nicht, was das Gericht irgendwie dachte, was da vielleicht passiert, dass der irgendwie Rache nimmt, wenn er es nicht selbst macht, irgendwie jemanden damit beauftragt und so. Also große Nervosität und da wurde für Ordnung gesorgt, also Sicherheitskontrollen haben lange gedauert, war ein Prozess wie nicht jeder andere.
Wie ist das dann, also wer ist dann alles da? Du hast gerade vom Vater gesprochen, der in der Ukraine Soldat ist, der ist dann ja auch wahrscheinlich da beim Prozess, die Mutter, kann ich mir vorstellen. Wie sah das da aus? Wer saß da alles?
Der Prozess ging, glaube ich, 4 Tage. Ob der Vater am ersten Tag schon da war, weiß ich gar nicht mehr so genau, habe ich nicht im Kopf mehr. Er war dann später auf jeden Fall da. Die Mutter war am Anfang nicht im Sitzungssaal, die war in einem extra Raum. Wurde dann erst reingeführt in den Saal. Und als erstes kam natürlich André P., also der 37-Jährige, damals Angeklagte, jetzt dann Täter. Der wurde dann reingeführt und ich glaube, ich weiß nicht, ob meine Erinnerung mich da täuscht, aber es ging, glaube ich, so ein Raunen, was man über die Klickenden, über die Kameras und Reporter und so war, unruhig, hat man dieses Raunen schon gehört, ja, wenn da so der Mensch reinkommt. Darum hatte ich es in dem Beitrag so getextet. Viele verdecken ja mit so einem Ordner ihr Gesicht. Mhm. Ja, das machen relativ viele, sieht man häufig. Der nicht. Der kam einfach so rein.
Carsten, was waren denn deine Gedanken? Also wie ist denn deine Perspektive? Du gehst als Staatsanwalt da rein in deinen Prozess. Du hast die Anklage formuliert und erhoben. Wie gehst du an so einem Tag ins Gericht?
Ich hoffe erstmal, dass der Start des Prozesses gut verläuft. Ne? Es gibt ja auch unterschiedliche, auch aus Verteidigersicht unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann ja auch so ein Verfahren schnell mit ganz vielen Anträgen torpedieren, bevor es eigentlich richtig losgeht mit Verlesung der Anklage. Das hoffe ich, dass nicht zu viel Stimmung sozusagen drin ist. Das ist vor allen Dingen mein Gedanke. Das wurde auch bestätigt. Das konnte ganz normal gestartet werden. Es war natürlich viel los im Saal. Was ich auch bei diesem Verfahren gehofft habe, ist, dass es zu keinen Übergriffen kommt. Na, jetzt weniger vom Angeklagten auf andere Personen. Mehr andersrum, ne? Wie der Rico das schon gesagt hatte, vom Vater. Ne? Wie verhält er sich? Hält er sich zurück? Aber es gab, das hatten wir dann beim zweiten oder beim dritten Verhandlungstag, gab es im Vorfeld mal eine Drohung. Ne? So möglicherweise auch eine Morddrohung. Der Inhalt ist mir nicht so bekannt, dass wohl was passieren könnte im Verhandlungssaal oder auf dem Weg dahin. Und da hatte das Gericht dann bei den anderen Verhandlungstagen auch nochmal eine größere Sicherheitszone geschaffen, auch im Saal. Ja.
War dann klar, woher diese Drohung kommt?
Also mir war es nicht so richtig klar. Der Angeklagte, meine ich, kam auch am zweiten Verhandlungstag schon mit einem Pfeilchen aus der Untersuchungshaft zum, zum Verhandlungssaal. Also er hat da schon auch Repressalien erlebt in der Haft, sodass meines Erachtens nach diese Drohung wohl auch aus Kreisen der Häftlinge oder vielleicht Personen, die mit den Häftlingen Kontakt hatten, eben hergekommen sein könnte.
Wohl ein tschetschenischer Mithäftling soll ihn verprügelt haben, habe ich dann gelesen.
Okay. Und wie geht dieser Prozess dann los? Wie muss man sich den Ablauf da vorstellen?
Also nachdem das Gericht die Besetzung bekannt gegeben hat und ein paar Formalitäten geklärt hat, geht es dann so weiter, dass die Staatsanwaltschaft die Anklage verliest, also diesen ganz knapp gedrungenen Sachverhalt, was passiert ist, also nicht die komplette Anklageschrift. Ja, dann wird letztlich der Angeklagte über seine Rechte nochmal belehrt. Dann darf er sich äußern zur Sache und je nachdem, was er eben sagt, ob er was sagt, geht es dann eben weiter mit der Beweisaufnahme, Vernehmung von Zeugen. Man schaut sich Bilder an, verliest Urkunden. Ja.
Und wie verhält er sich dann in diesen ersten Momenten des Prozesses? Sagt er tatsächlich was, der Angeklagte?
Also zunächst war es so wie vom Haftrichter. Er hat erstmal nichts gesagt zur Sache. Es geht dann los mit der Beweisaufnahme. Man hat dann also die Zeugen vernommen. Und da war so, dass der Angeklagte nun selber das Wort ergreifen wollte und auch ergriffen hat. Das ist sein gutes Recht. Er darf insbesondere nach Vernehmung von Zeugen auch noch selbst Fragen stellen an die vernommenen Zeugen. Und insbesondere bei der Mutter von Valeria hat er das getan und hat eben sehr, sehr viele Fragen an die Mutter gestellt.
Das heißt also nochmal kurz einen Schritt zurück. Zu Beginn des Prozesses sagt er erstmal nichts, aber dann beginnt die Beweisaufnahme, wie du sagst, und es wird unter anderem die Mutter erstmal in den Zeugenstand geholt. Wie läuft das ab? Rico hatte schon beschrieben, sie sitzt in einem Nebenraum, sie wird dann dazu geholt. Erste Frage, warum wird das so gemacht? Und zweite Frage, was erzählt sie dann im Zeugenstand?
Zeugen sind auch erstmal Teil der Öffentlichkeit. Das heißt, sie kommen zum Termin, zu der Aussage. Also es muss jetzt nicht von der Mutter erwartet werden, dass sie den Verhandlungstag komplett miterlebt. Ne? Sie ist verpflichtet, die Aussage zu tätigen. Und zu diesem Zweck reicht es, wenn sie im Gerichtssaal ist. Vor allen Dingen war sie deshalb nicht von Anfang an im Gerichtssaal, eben um sie zu schützen, um ihr die Situation der Aussage, die sehr schwierig für sie gewesen sein muss, aber trotzdem so knapp wie möglich zu machen. Deshalb kam sie dann erst später rein.
Und was hat sie dann ausgesagt vor Gericht?
Gut, zur Tat selber konnte sie natürlich nichts sagen, aber sie hat vor allen Dingen nochmal etwas zum Ablauf der Beziehung zum Angeklagten gesagt, zu neuralgischen Punkten, zu Streitigkeiten, zu Eifersucht, Rahmen, die da abgelaufen sind, also zum Kennenlernen, ne, zur Führung der Beziehung, zur Beendigung der Beziehung. Auch ein bisschen was über ihre Tochter, wie sie sich verhält, was ist üblich, wie verhält sie sich gegenüber Fremden oder gegenüber Personen, die sie kennt. Ja, also Rahmenbedingungen, aber vor allen Dingen auch Angaben zum Charakter des Angeklagten. Das war uns wichtig.
Und jetzt hattest du schon erwähnt, erst äußert er sich nicht, aber nachdem die Mutter dann vor Gericht ausgesagt hat, da erhebt er dann auf einmal das Wort. Was war denn der Inhalt dessen, was er da zu Protokoll gegeben hat?
Also die Hauptstoßrichtung seiner Fragen war die, letztlich die Mutter von Valeria für den Tod ihres Kindes verantwortlich zu machen und so als Sündenbock hinzustellen, als schlechte Mutter, die sich zu wenig um die Kinder kümmert, die nicht aufpasst, die vielleicht auch so ein bisschen als leichtes Mädchen hinzustellen, die sozusagen immer auf der Suche nach Beziehungen ist. Das war so seine Stoßrichtung, im Prinzip die Mutter zu diffamieren mit den Fragen.
Was natürlich auch im Prozess bedeutet hat, dass er selber im Prozess, Carsten, der Staatsanwaltschaft, Argumente geliefert hat für die niedrigen Beweggründe. Also seit diese Rachsucht, die wurde sehr deutlich, das hat er selber eigentlich dann nochmal vor aller Öffentlichkeit dann nochmal demonstriert.
Wir haben ja über die Mutter gesprochen, gucken wir auch darauf, auch der Vater war beim Prozess anwesend, lebt ja noch in der Ukraine, ist als Soldat aktiv. Wie hast du, Rico, vielleicht auch mit ihm Kontakt aufnehmen können? Wie hast du ihn erlebt vor Gericht?
Sehr emotional, also beide Eltern natürlich, das ist ihr Kind. Unglaublich traurig. Bei ihm ist ja noch das völlig Verrückte, dass er quasi in der Ukraine, so hat er das auch selber gesagt, an der Front kämpft, um Kindern, um Mädchen wie Valeria dort ein halbwegs sicheres Leben zu ermöglichen. Und ausgerechnet seine eigene Tochter hier im sicheren Deutschland währenddessen zu Tode kommt, ermordet wird. Also er war so hin und her gerissen, hat auch geweint, hat auch Interviews ja gegeben dann im Flur vor dem Gerichtssaal. Und das hat ihn schon sehr bewegt. Valerias Mutter ist anders, hat anders reagiert. Er war eher so leise, still. Natürlich unglaublich traurig, auch das hat man auch natürlich gesehen. Die Dolmetscherin hat das auch quasi so mit übersetzt. Das fand ich auch ganz spannend, dass die Dolmetscherin ja an ihrer Seite den Sprachduktus, das Russische, das Traurige mit übersetzt hat. Also sie hat auch dann eben so gesprochen und so wie die Mutter und so, das gehörte ja dazu. Und das Verrückte war ja, dass die Dolmetscherin dann auch den Täter auch noch dolmetschen musste und in ihrem Kopf sich quasi dieses Drama, dieses Hin und Her abspielte. Ja? Also wenn er dann Fragen gestellt hat, hat sie das sehr sachlich von ihm übersetzt. Ist ja ihr Job, muss sie machen. Und dann hat sie die Antwort der Mutter, alles aus einer Person, das fand ich auch schon irgendwie sehr, ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob das so normal ist oder ob man normalerweise zwei Dolmetscher nimmt oder so. Jedenfalls war es hier so, fand ich interessant. Und die Dolmetscherin, immer wenn es mal eine Pause gab, also es war ja Januar, es war kalt, aber ihr Rand, der Schweiß, die Stirn herunter, muss unfassbar anstrengend gewesen sein für sie. Das alles richtig zu übersetzen, also sachlich richtig, dann auch noch dieses Krude vom Täter, was er so für Hirngespinste hat, aber auch einigermaßen sachlich dann übersetzen, war sicherlich eine Herausforderung. Also die hat da einen tollen Job gemacht.
Das ist nochmal eine interessante Perspektive, über die man sich gar nicht so bewusst ist im Zweifel. Also mir war die zumindest nicht so bewusst, aber das ist natürlich nochmal auch spannend, die Seite mit zu betrachten. Wir wissen ja, um nochmal bei den Eltern zu bleiben, die waren kein Paar mehr. Wie war das dann vor Gericht? Sind die beiden sich dann ja wieder begegnet oder nicht begegnet? Wie hat man das eigentlich organisiert? Es könnte ja auch Wut, Verzweiflung im Raum sein, sehr schwierig damit umzugehen auf einer emotionalen Ebene. Wie war das, Carsten?
Also zumindest im Vorfeld des Verfahrens war uns das wichtig, die Personen zu trennen, weil wir, wie du zu Recht sagst, nicht ausschließen konnten, dass vielleicht der Vater aus völlig nachvollziehbarer Wut quasi die Mutter mit in die Verantwortung nimmt für das, was passiert ist, weil sie sozusagen den Falschen rausgesucht hat. Soweit mir bekannt ist, kam es zu keinen Übergriffen im Vorfeld des Verfahrens. In der Hauptverhandlung haben sich dann beide gesehen, aber da ist mir auch nichts Kritisches in Erinnerung geblieben zwischen den beiden.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal den Begriff Hauptverhandlung gehört, vielleicht einmal, um kurz den Überblick zu verschaffen. Welche Teile gibt es denn überhaupt bei so einer Gerichtsverhandlung, wenn du immer von einer Hauptverhandlung sprichst, in der wir uns jetzt gerade auch befinden? Wie ist das überhaupt aufgeteilt?
Also eine Hauptverhandlung beginnt mit dem Aufruf zur Sache, dass eben die Sache jetzt stattfindet, alle Beteiligten betreten den Sitzungssaal und endet mit der mündlichen Begründung des Urteils, was ausgesprochen wird. So eine Hauptverhandlung kann sich über eine Viertelstunde erstrecken, aber auch über zig Verhandlungstage. Das alles ist eine große Hauptverhandlung und hat eben verschiedene Bereiche, ein paar Formalien am Anfang, die Verlesung der Anklage, die Rechte des Angeklagten werden oder darüber wird er belehrt, er kann was zur Sache sagen. Dann geht es zur Beweisaufnahme. Je nach Sachverhalt sind es Zeugen, Sachverständige, die man hört, Urkunden, die verlesen werden oder Bilder, die angeschaut werden oder Videos. Dann wird die Beweisaufnahme als Teil der Hauptverhandlung abgeschlossen. Die Schlussvorträge kommen. Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Nebenkläger. Das letzte Wort des Angeklagten. Danach zieht sich das Gericht zurück und verkündet dann das Urteil und begründet es dann gleich noch mündlich.
Du hast erzählt, der Angeklagte hat sich im Laufe des Prozesses auch selbst geäußert und hauptsächlich der Mutter Vorwürfe gemacht. Aber hat er denn im Zuge dessen auch sich zur Tat mal geäußert? Also abgestritten, gestanden, irgendwas?
Dazu hat er auch was gesagt. Er hat die Tat abgestritten. Er hat gesagt, dass er zur fraglichen Zeit geschlafen hat. Das war alles. Ja, das war recht knapp zur Sache und wirklich der Großteil seiner Ausführungen hat sich eben gegen die Mutter gerichtet.
Aber da musstest du auch sehr genau zuhören. Er hat ja viel gesagt und dann saßt du ja wahrscheinlich da mit gespitztem Stift, war ein großes Durcheinander. Ich habe dann auch mitgeschrieben und ich habe versucht dann im Nachhinein meine Notizen irgendwie sinnvoll zusammenzufassen. Das ist mir nicht gelungen, aber dir natürlich. Du hast dann das, was du gerade gesagt hast, war so das Exzerpt aus dem, was er da gesagt hat. Das war nicht viel Konkretes, war sehr wirr. Aber du brauchtest das ja.
Ja, also ich brauchte das. Es ließ sich ganz gut erklären mit dieser Motivation, mit dieser Rache, ne, wo immer wieder die Mutter als unfähige Mutter dargestellt wurde oder auch als Frau, die eben ja schnell Männerbekanntschaften sucht und dann aber auch wieder fallen lässt, ja, als eher sehr, sehr schnelllebige Person. Darunter ließ sich das, denke ich, ganz gut zusammenfassen. Aber die einzelnen Fragen, die einzelnen Details, da fehlte auch aus meiner Sicht als Zuhörer auch manchmal so ein paar Informationen. Also das er schilderte oder die Fragestellungen richteten sich ja auf die Beziehung, die beiden gelebt hatten. Und manche Fragen hatten einfach einen Kontext, den der Zuhörer nicht kannte und deshalb mit der Frage manchmal nichts anfangen konnte.
Und wie ist das eigentlich, Rico? Hast du Kontakt aufnehmen können zur Gegenseite, also zum Anwalt des Angeklagten vielleicht auch? Oder was weiß man darüber, wie war das eigentlich für die Gegenseite, dass jetzt plötzlich sich der Angeklagte doch noch äußert und dann auch noch in der Form? Gab es da irgendwie eine Reaktion zu beobachten?
Hatte ich nicht. Ich hatte aber auch eher den Eindruck, dass der Anwalt, sein Rechtsbeistand, eine Distanz zu ihm hatte. Ja, also es schien mir so, es war mein Eindruck, der kann falsch sein, dass er in gewisser Weise eine Verteidigungsstrategie hatte. Ich glaube, es gab davor auch bereits eine Anwältin, darauf bezog sich dann André P. in der Verhandlung. Was ist eigentlich aus der geworden? Ich hatte doch eine Rechtsanwältin und die war dann verschwunden. Ich glaube, die hat das Mandat niedergelegt. Und dann hatte er eben jetzt dann diesen Anwalt und der hatte eine bestimmte Strategie. Und er hat sich aber da um Kopf und Kragen geredet und hat irgendwas erzählt, was mit Sicherheit nicht abgestimmt war mit seinem Anwalt. Und der wusste ja gar nicht, was soll er dann da machen, wenn der plötzlich, der hatte lauter Zettel, also der André P., der Täter, hatte lauter Zettel und dann wühlte er immer in diesen Zetteln und hatte sich Notizen gemacht und nahm dann davon was und davon was. Und dann erzählte er immer und so, das war alles sehr, sehr wirr. Wie gesagt, ich glaube, er und sein Anwalt waren nicht unbedingt ein Dreamteam.
Wenn ich das so höre, dann kommt mir auch irgendwie unweigerlich der Gedanke, das Wirre erzählen, das immer wieder Vorwürfe machen, das drauf rumreiten, auf dem nicht akzeptieren wollen, dass die Beziehung beendet ist und selbst in so einer Situation der Mutter weiterhin Vorwürfe machen. Stand da irgendwie mal im Raum, ein psychiatrisches Gutachten anzufertigen oder wie sah das aus?
Also die Frage stand tatsächlich im Raum. Die hat sich allerdings erst, wie du zu Recht sagst, aufgrund seiner Äußerungen, seines Verhaltens in der Hauptverhandlung eben gestellt. Im Ermittlungsverfahren selber nicht. Selbst wenn man jetzt von so einem Mordmerkmal ausgehen sollte, niedrige Beweggründe, Rache, Eifersucht, ist das allein jetzt nicht zwingend ein Grund zu sagen, wir lassen die Person begutachten. Das kann ein Anhaltspunkt sein, muss aber nicht der Fall sein. Dagegen sprach auch vor allen Dingen die Akribie, die Vorbereitung, die Zielstrebigkeit, mit der die Tat umgesetzt wurde. Das sprach eher dafür, dass man es mit einer Person zu tun hat, die schon recht klar bei Verstand ist. Die Äußerung der Hauptverhandlung haben dann insofern ein bisschen anderes Bild ergeben, als dass schon sein Fokus darauf lag, eben nochmal die Beziehung zu thematisieren, das mögliche Fehlverhalten oder das aus seiner Sicht stattgefundene Fehlverhalten der Mutter von Valeria, in welcher Dimension auch immer. Dass man da schon gemerkt hat, dass sein Blick da schon ziemlich verengt ist aufgrund der Eifersucht und der Rache. Deshalb hat sich die Frage nach einer Begutachtung tatsächlich erst in der Hauptverhandlung gestellt, wurde auch von der Verteidigung beantragt, die Einholung eines Gutachtens. Es ist dann Sache des Gerichts letztlich, darüber zu entscheiden, ob so ein Beweisantrag vorliegt, ob dem nachgegangen werden muss. Und ja, letztlich hat das Gericht diesen Antrag abgelehnt und hat ihn sozusagen ohne Begutachtung verurteilt.
Und bevor das Urteil gefallen ist, vielleicht noch den Schritt dazwischen. Wir haben jetzt gehört, verschiedene Zeuginnen und Zeugen haben ausgesagt. Wie verläuft der Prozess dann noch im Weiteren nach Aussage Mutter, leiblicher Vater und auch der Angeklagte hat sich geäußert? Welche Schritte geht es dann noch in dem Prozess bis zu den Plädoyers?
Die Beweisaufnahme konzentriert sich darauf, alle Indizien, die die Ermittlungen ergeben haben, in die Hauptverhandlung einzuführen. Das heißt, wenn wir Kameraaufnahmen hatten, die das Fahrzeug aufgezeichnet haben, meinetwegen auf dem Weg nach Döbeln oder dann zum Waldstück hin, müssen diese Gegenstand der Hauptverhandlung sein. Das heißt, sie müssen angeschaut werden. Urkunden, seien es jetzt irgendwie Gutachten, das Sektionsgutachten oder das Gutachten zur Spurenauswertung, das muss entsprechend verlesen werden. Zeugen, vielleicht der Chef der Baufirma, der den Angeklagten quasi eingestellt hat, der ihm das Fahrzeug gegeben hat, Arbeitskollegen, die ihn in seinem Charakter beschreiben, die werden alle vernommen. Also all das, all die Informationen, die in der Akte stehen, müssen durch diese Beweismittel in die Hauptverhandlung eingeführt werden. Und das ist ja der Schwerpunkt der Beweisaufnahme.
Wie kommt es dann zu den Plädoyers und wie sieht das am Ende aus?
Beweisaufnahme wird abgeschlossen und das Gericht bittet um die Schlussvorträge. Die Staatsanwaltschaft fängt an mit Plädieren. Mir kam es in meinem Plädoyer zum einen natürlich darauf an, diese Indizienkette klar und sauber aufzuführen, da sozusagen keine Luft ranzulassen, dass der Angeklagte auch wirklich derjenige ist, der die Tat begangen hat, dass es auch nicht irgendwie dann ein Unfall war im Wald, sondern dass es ein bewusstes Töten war. Das war der eine Schwerpunkt. Der andere Schwerpunkt war, die Motivation herauszustellen, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ja jemand wegen eines Totschlags verurteilt wird oder wegen eines Mordes und ob die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, kommen wir vielleicht dann noch dazu. Und das sind feine juristische Unterschiede und die müssen aber auch sehr, sehr sauber begründet werden, weil es natürlich immer eine Instanz darüber gibt, die das überprüft. Und darauf lag mein Schwerpunkt, also diese Motivation darzustellen, diese Charakterisierung der Tötung eines Ersatzopfers, ne, um eigentlich eine andere Person zu schädigen, zu sagen, dass letztlich zwei Personen hier schwer geschädigt wurden, Valeria und auch ihre Mutter, die Zielstrebigkeit auch herauszustellen, die aufgrund des Vorgehens damit verbunden war, das Ausnutzen des Vertrauensverhältnisses von dem Angeklagten und Valeria, das waren meine Schwerpunkte, um wirklich die Verwerflichkeit, wie das der Rico gesagt hat, fühlbar zu machen für den Hörer.
Ja. Und du hast die besondere Schwere der Schuld gerade angesprochen. Die kann man ja auch beantragen. Wie bist du damit verfahren?
Ich habe mich dafür entschieden, das zu beantragen. Besonders Schwere der Schuld bedeutet, dass ein Verurteilter nicht nach 15 Jahren automatisch in den Genuss kommen könnte, den Rest der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt zu bekommen. Für gewöhnlich ist das so. Nach 15 Jahren wird also geprüft, ob jemand, der zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wird, den Rest sozusagen bis zum Lebensende der Rest, ob der sozusagen in Freiheit verbracht werden kann. Immer mit der Option, sollten Bewährungsauflagen nicht eingehalten werden, sollte es zu neuen Straftaten kommen, dann denjenigen wieder zu inhaftieren. Diese Prüfung findet nach 15 Jahren statt und sollte das Gericht die besondere Schwere der Schuld feststellen, wie auch in diesem Fall, würde ein Gericht nach 15 Jahren entscheiden, wie viele weitere Jahre auf diese 15 Jahre hinzukommen müssen, bevor es überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass jemand den Rest der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt bekommt.
Mit anderen Worten, du hast einfach alles in die Waagschale geworfen, was du zur Verfügung hast.
Genau.
Und könnt ihr euch erinnern, rekapitulieren, wie hat die Gegenseite plädiert?
Ich weiß es nicht mehr. Ich könnte mir nur vorstellen, Totschlag oder so. Also ich meine, daran, dass er sie getötet hat, gab es keinen Zweifel. Aber die Mordmerkmale werden sie versucht haben wegzubekommen.
Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wenn du von der Gegenseite sprichst, so wie das der Rico auch angedeutet hat, gibt es im Prinzip zwei Gegenseiten. Es gab den Verteidiger und den Angeklagten, der sich im Prinzip nicht von seinem Verteidiger verteidigen lassen wollte, sondern selbst seine Verteidigungsstrategie gewählt hat. Der Verteidiger selber hatte Totschlag, wie du es gesagt hast, beantragt. Und der Angeklagte selber Freispruch.
Jetzt sind die Plädoyers gehalten. Wie kommt es dann zum Urteil? Und wie lautet das dann?
Die Plädoyers sind gehalten. Das Gericht zieht sie zurück, hat sich Bedenkzeit genommen und ja, trat dann wieder in den Saal und hat das Urteil verkündet, antragsgemäß. Hat also ausgesprochen, den Angeklagten wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Hat darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
All dem, was du vorher argumentiert hast, ist das Gericht dann auch gefolgt?
Genau. Da sowohl in dem Urteilstenor als auch in der mündlichen Begründung, die sich dann angeschlossen hat, war es schon so, dass das Gericht die Argumente der Staatsanwaltschaft aufgegriffen hat und dem vollständig gefolgt ist.
Das Urteil fällt also am 31. Januar 2025. Wie nehmen das denn die Angehörigen und auch ja, andere Prozessbeobachter im Gerichtssaal auf? Wie hast du das erlebt, Rico?
Einerseits mit Erleichterung natürlich, dass es sozusagen die Höchststrafe gab. Mehr geht nicht, das haben die schon auch so wahrgenommen. Und auf der anderen Seite war der Zeitpunkt auch nochmal besonders traurig, weil wenn ich es richtig weiß, hat die Valeria am 27. Januar Geburtstag, also wäre dann 10 Jahre alt geworden. Und der Vater, der ging dann nach dem Urteil vor die Kameras im Flur, weinte und erinnerte an sie. Er hat es, glaube ich, sogar dann auch noch in der Verhandlung, hat er auch auf diesen Geburtstag Bezug genommen und hat alles gesagt, was sie jetzt nicht mehr erleben wird. Und beim Durchdenken dieser Situation, dass eben seine Tochter, die vor einem halben Jahr noch gelebt hat und eine Entwicklung gehabt hätte, das alles jetzt nicht mehr, keine Familie haben wird, keine Kinder, kein Beruf, kein Reisen, das alles hat er so aufgezählt, sich selber nochmal vor Augen geführt, was ihn unglaublich traurig gemacht hat, aber auch allen anderen nochmal vor Augen geführt, was der Täter da eigentlich angerichtet hat. Das war so, nach dem Prozess war es sehr emotional.
Und wie hat eigentlich der Angeklagte das Urteil aufgenommen?
Soweit ich mich erinnern kann, hat er geschwiegen und keine Miene verzogen zum Urteil.
Er hat dann aber nochmal Revision eingelegt, so habe ich es gelesen. Die ist aber vom Bundesgerichtshof abgewiesen worden.
Genau, so war das. Ne? Die Revision ist verworfen worden und damit ist das Urteil rechtskräftig.
Was ist denn darüber bekannt? Ich weiß nicht, ob ihr das sagen könnt oder ob du das sagen kannst. Rico, wie geht's der Familie von Valeria heute?
Ich habe versucht, auch für den Film, dem Vater, erneut Kontakt aufzunehmen. Das ging damals, 2024 ging das. Er war auf Insta aktiv, er hatte ja auch einen Anwalt, über den man ihn kontaktieren konnte. Und ich habe das jetzt seit einem halben Jahr versucht. Der Anwalt weiß nicht, was mit ihm ist. Sein Instagram-Account, da finde ich nichts mehr, keine neuen Einträge. Man weiß, dass er beim ukrainischen Militär kämpft. Also ich weiß nicht, wie es ihm geht, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lebt, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt. Ungefähr 100 Soldaten sterben da täglich. Und ob er einer von denen ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht.
Und was lässt sich zur Mutter vielleicht sagen, wie es ihr im Weiteren ergangen ist?
Die Mutter wollte eigentlich von Anfang an auch nicht in die Presse. Ich wollte da auch nicht großartige Nachforschungen anstellen. Sie soll ganz in Ruhe, wir haben auch ihren Namen ja hier heute nicht genannt, wir haben ihr Alter nicht genannt und so. Sie soll möglichst in Ruhe, und sie hat ja noch eine Tochter, eben auch weiterleben.
So, nachdem das Urteil gefallen ist, ist ja jetzt auch schon wieder eine Zeit vergangen, die Revision wurde abgewiesen. Wie blickst du als Reporter mit ein bisschen Abstand auf diesen Fall zurück, jetzt auch, wo du den Film in Arbeit hast?
Also was ich interessant fand, auch was der Fall für eine Wirkung hatte. Ne? Also man muss ja sagen, der Vater aus der Ukraine, Soldat, gar nicht hier in Deutschland. Die Mutter lebte erst 2 Jahre in Deutschland. Die Tochter oder die Töchter ebenfalls. Es ist also im weitesten Sinne eine Migrantenfamilie, die hier nach Deutschland gekommen ist, nach Sachsen zumal. Und ich hatte keine Sekunde den Eindruck, dass diese migrantische Familie hier nicht dazugehört. Also die Anteilnahme, die war jetzt dadurch nicht irgendwie gestört oder irgendwie distanzierter und so, sondern es war eine Anteilnahme, wie ich sie auch eben bei Fällen wie Peggy erlebt habe oder Inga oder so. Sie gehörte hier dazu. Also die Menschen in Sachsen, in Döbeln und Umgebung haben das so empfunden, dass das universell eine sittlich auf tiefster Stufe stehend nach geradezu verächtliche Tat, eben dieses Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe, dass das ging allen hier so, im Gerichtssaal oder sonst wo auf den Straßen von Döbeln. Da hat dieser André P. eine unglaubliche Ablehnung und Ächtung erfahren. Völlig unabhängig von der Herkunft dieses kleinen Mädchens.
Carsten, wie war das für dich vielleicht? Also du hast vorhin, ich kriege den Satz nicht mehr ganz genau zusammen, du hast aber auf jeden Fall gesagt, die Emotionen kommen später. Jetzt ist die Arbeit an dem Fall erledigt. Wie ist das für dich, nochmal auf diesen Fall zurückzublicken?
Ja, die Emotionen kamen später. Es gab Momente, wo mich das nochmal emotional ganz schön gepackt hat, dieser Fall. Es war auch einer meiner ersten Mordverfahren, die ich führen konnte. Nicht der erste, aber trotzdem auch in dieser Dimension. Und ich hatte ja vorhin erzählt, dass diese Tat nach dem Kindertag passiert ist. Wenn jetzt Kindertag ist, dann denke ich immer noch an diesen Moment. Ne? Kindertag, man hat Zeit mit der Familie, man verbringt die Zeit zusammen, und wie schnell es vorbei sein kann. Ne? Also wie kostbar die Zeit mit der Familie ist und wichtig ist, solche Momente zu leben und zu genießen.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch beide heute die Zeit genommen habt und uns so tief Einblicke in eure Arbeit, in deine Arbeit als Staatsanwalt, in deine Arbeit als Reporter gegeben habt. Vielen lieben Dank, Carsten Schönfeld, Staatsanwaltschaft Chemnitz.
Danke. Dankeschön.
Und danke auch an dich, Rico, natürlich, für deine Einblicke.
Gerne, Anne.
Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich jetzt noch zwei Empfehlungen. Die erste zum Anschauen. Der Name Jeffrey Epstein dürfte inzwischen allgemein bekannt sein. Er war reich, hatte Kontakte in die High Society und er war ein Sexualstraftäter. Eine Doku vom Team Recherche zeigt nun, er hat seine Machenschaften nicht nur in den USA, sondern auch in Europa getrieben. Er hat hier nämlich offenbar junge Frauen für eine potenzielle Modelkarriere rekrutieren lassen. Mindestens 19 Frauen sind über diese Modelmasche mutmaßlich zu Epstein gelangt. Und bei Epstein, so erzählen es zwei der Frauen, seien sie dann sexuell missbraucht worden. Epstein hatte Model-Scouts, die ihm zugearbeitet haben. Und die sind noch nicht so wirklich zur Rechenschaft gezogen worden. In Frankreich und anderen Ländern werden verschiedene Vorwürfe im Rahmen der Epstein-Falls derzeit untersucht. Und die Doku geht unter anderem der Frage nach, inwiefern gerade die glamouröse Modelbranche für diesen Missbrauch prädestiniert war. Epstein-Files, Jagd auf Models in Europa, gibt's zu sehen in der ARD-Mediathek. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Gleiches gilt für den ARD-Radio-Tatort, unsere zweite Empfehlung. Jeden Monat liefert der einen Krimi-Fall aus der Region zum Anhören. Dahinter stecken mitunter richtig bekannte Autorinnen und Autoren wie Simone Buchholz, Friedrich Arni oder Martin Mosebach. Mal spannend und tiefgründig, mal absurd und komisch. In ARD Sounds finden Sie alle verfügbaren Folgen des ARD-Radio-Tatorts exklusiv und den Link dorthin in unserer Folgenbeschreibung. An der Stelle auch noch ein Dankeschön an Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen, Kritik oder Anmerkungen haben, wenn Sie etwas an der heutigen Folge besonders bewegt hat oder Sie Feedback zu unserem Podcast insgesamt haben, dann freuen wir uns über Ihre E-Mail an crimetime@mdr.de. Mein Name ist Anne Eichhorn. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk. ARD Sounds.